No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Da sind wir schon.
Ja, hallo und herzlich willkommen.
Jetzt habe ich dich abgelenkt, gell?
Nein, der Sound ist bei mir voll komisch rübergekommen und mal schneller, mal langsamer. Also willkommen zu Ausgabe 218 von NoGo. Etwas anders wie sonst, aber ja, ihr kennt uns ja, dass hier nicht so ist, wie es manchmal sein sollte und dann auch mal wieder ganz anders. Stefan, auf jeden Fall.
Genau, so auch heute. Wir haben ein bisschen suboptimale Aufnahmebedingungen. Ich hörte Markus mit einem Krachen und Knacksen und ein paar Aussetzern, obwohl wir uns beide quasi im Lande befinden und nicht im Ausland oder im Urlaub sind. Das ist eben so. Und ich habe jetzt gerade geschaut, ob ich das auf- oder zumachen soll, aber ich lasse jetzt offen. Es ist so, wie es ist. Ihr wisst, ich bin nicht der Modebewussteste, aber ja, es geht ja da auch um andere Sachen. Es zählt ja da der Fußball und nicht unser Aussehen, auch wenn man es jetzt mit Video macht.
Gut. Stefan, es heißt, Achtung, aus gegebenen und anders, sage ich jetzt mal.
Verstrahlter.
Ja, logisch.
Ja,
wenn sowas once in a lifetime passiert, dann darf man schon mal strahlen.
Natürlich. Ich meine,
Es überstrahlt jetzt nicht das legendäre 7:0 vom Ostersonntag 2008, aber es strahlt hell zu vielen Dingen, die in der jüngeren Vergangenheit ja nicht allzu sehr gestrahlt haben.
Ja, na dann strahle ich gleich weiter und ich würde sagen, wir starten wieder mit einem Rapid-Block und auf dem folgt dann der Austria-Block, weil ich bin ja abergläubisch und das hat letzte Woche sehr viel Glück gebracht, deswegen bitte weiter so.
Okay, ich habe zwar eine Erinnerung, dass du gestartet hast, aber ist ja wurscht, auf jeden Fall machen wir es en bloc. Okay, passt schon, dann ist trüglich meine Erinnerung, ja, ich bin halt schon ein bisschen älter wie du.
Ich merk's gerade.
Also was ist passiert? Es gab das Rückspiel zwischen Paide und Rapid, beziehungsweise Rapid und Paide. Die Esten waren zu Gast in Hütteldorf. Rapid hat dort ein bisschen mal wieder stark rotiert, sage ich jetzt mal, annähernd die B-Mannschaft, bis zum Hoftorb aufs Feld geschickt worden. Es war ein nicht allzu sehr ereignisreiches Match. Nach hinten hat man so gut wie nichts zugelassen. Nach vorne hin hat man versucht, gewisse Akzente zu setzen. Hat es in Form von zwei Treffern geschafft. Und Stefan Mark kann das ja noch mit einblenden. Dann habt ihr es auch noch mal im Bild. Und hat sich eben einmal durch einen Treffer von Tilio und dann durch ein Elfmetertor von Schaub einen 2:0 Sieg geholt, war dann summa summarum 6:1 im Gesamtscore, ist damit locker aufgestiegen in das Europacup Playoff und dort wartet nun Heart of Midlothian. Schottischer Vizemeister haben eigentlich in der vergangenen Saison erst im Finish am allerletzten Spieltag gegenseitig die Meisterschaft verspielt. Ich meine, es wäre eine große Anführungszeichen Sensation gewesen. Die haben die ganze Saison über tollen Fußball gezeigt, sich da wirklich, glaube ich, gewisse Herzen erobert und wären dann beinahe jetzt tatsächlich nach jahrelanger Domination von den Glasgow-Vereinen wieder ein Club gewesen, eben außerhalb von Glasgow, der da den Titel holt, hat dann eben in letzter Sekunde nicht geklappt. Und wie es so oft ist, auch wenn es jetzt dann nicht vom Titel gekrönt war, wer Erfolg hat, Begehrlichkeiten. Und so ist es eben auch bei den Hearts der Fall, die da doch einigermaßen auseinandergepflückt worden sind, will ich es jetzt mal beschreiben, doch etwas größere Aderlast, den man dann hat verkraften müssen. Zahlreiche Stammspieler haben den Verein verlassen. Allen voran Top-Torjäger Lawrence Shankland ist zu den Rangers gegangen, Mittelfeldmotor Cammy Devlin ist zu den Rangers gegangen, auch Trainer Derek McInnes hat es nach Glasgow verschlagen. Jetzt zuletzt ist Flügelspieler Alexandros Kytseridis in die Türkei gewechselt und zum Beispiel auch ein Verteidiger Michael Steinwender ist nach Bochum abhanden gekommen. Natürlich hat man hier und da auch nachgebessert, keine Frage. Aber ja, von der Eingespieltheit und gerade auch, wenn der Trainer weg ist und ein anderer da ist mit neuem Konzept, mit neuem Gerüst auch von der Mannschaft, lag in den ersten Spielen der Saison doch einiges im Argen. Im Juli musste man gleich, ohne dass schon die Liga losgestartet war, ja, kennen wir auch zu Genüge, loslegen gegen Sturm in der Champions League Quali. In Graz sah das eigentlich zeitweise ganz so schlecht aus, so würde ich mich erinnern, hat Sturm zur Halbzeit 1-0 geführt. Und da haben die Schotten in der ersten Hälfte auch gar nicht so schlecht mitgehalten. Am Ende wurde es ein klares 4-0, weil Sturm einfach top war in der Chancenauswertung. Und zu Hause gab es dann auch einen 2-0, also zu Hause in Schottland für Hearts aus der Richtung gesehen, eine 0-2 Niederlage dann gegen Sturm. Damit waren wir da sagen wir klanglos vom reinen Ergebnis her ausgeschieden. In der Liga ist man gleich gestartet mit einer 1-2 Niederlage in Aberdeen. Dann ging es weiter in der Europa League Quali. Da hat man dann los Benfica gezogen. Hinspiel völlig chancenlos, 1-6 untergegangen. Im Rückspiel, ja, wo es dann eigentlich um nichts mehr groß ging, gab es eben zu Hause ein 1-1. Und dazwischen konnte man den ersten Erfolg einfahren. Zu Hause gegen Dundee United gab es ein klares 4-0. Und am vergangenen Wochenende gab es einen Kantersieg, 6-2, das aber muss man sagen, hat 1 im Cup gegen Zweitligisten Inverness. Ich meine, ja, Zweitligist ist jetzt trotzdem nicht, wo man sagen muss, ja, da fährt man mal so locker drüber. Der Verlauf war zwar auch so, dass man in Führung gegangen ist in der ersten Hälfte, zur Halbzeit stand 1-0. Gleich nach der Pause 2 Tore kassiert, dann damit stand es eben 1-2, Nonane, was man dann eigentlich durch Mato relativ schnell wieder zum 2-2 ausgleichen konnten. Dann schien alles schon so ein bisschen Richtung Verlängerung zu gehen. Bis zur 83. Minute stand es eben unentschieden. Dann hat Miller per Elfmeter zum 3-2 erhöht, Wilson sofort den Doppelschlag zum 4-2. Damit war die Sache irgendwie gegessen und der Zweitligist hat dann immer noch einmal probiert, schon auf die Tore geöffnet, alles nach vorne hin nochmal versucht in die Wege zu leiten. Und dann gab es eben noch 2 weitere Treffer in der Nachspielzeit, 91. und 94. sodass am Schluss dieses klare Ergebnis von 2-6 zu Buche stand. Also es ist irgendwie so ein bisschen Wundertüte, die jetzt nicht besonders gut gestartet ist, langsam in Tritt kommt, aber mit Sicherheit noch nicht die Form der Vorsaison erreicht hat. Sollte Rapid eigentlich zugutekommen, nichtsdestotrotz von den Kalibern, die man bisher vor sich hatte, sollten die Hearts doch eigentlich das Größte bisher darstellen. Also man arbeitet sich so sukzessive nach oben von der Gegnerkategorie hier, meiner Meinung nach, weil am vergangenen Wochenende hat Rapid, denke ich mal, auch eine wirklich Demonstration abgeliefert, hat den GHK zu Gast gehabt und konnte da vollauf überzeugen. Also 18-0, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute hat man da Gas gegeben. Und die einzige Sache, die eigentlich an diesem Abend nicht so toll oder nicht toll war, war die Verletzung von Jakob Schöller, der am Ende noch für 10 Minuten reingekommen ist, dann sich relativ bald schwer an den hinteren Oberschenkel gegriffen hat und da eben verletzt dann rausgegangen ist, sodass Rapid die letzten Minuten noch in Unterzahl gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz hat man wirklich losgelegt wie die Feuerwehr, durch Kara gleich einen Doppelpack 2-0. Dann hat Adamsen insgesamt einen Viererpack an den Tag gelegt. Zur Halbzeit stand schon 5-0. Und aus Steirer Sicht muss man wirklich Angst und Bange sein, wenn man ihm aus roten Teil der Steiermark gekommen ist. Die Schwarzen werden es wahrscheinlich mit Genuss gesehen haben, dass der GRK da wirklich in Hütteldorf auseinandergenommen worden ist. Muss sagen, wirklich Spielwitz großen an den Tag gelegt. Man hat nicht locker gelassen, sich nicht zurückgelehnt, nicht gesagt, ja, lass mal schon gut sein, sondern ist dann aus Rapid-Sicht immer weiter am Ball geblieben. Ist auf der einen Seite zu loben, auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, GRK vor allem in der Defensive inferior. Ich glaube, die einzig gute Möglichkeit war es, stand es nur 1-0 durch Michol, der da im Rapid-Strafraum zum Abschluss gekommen ist, aber denke mal auch bezeichnet für diesen Tag, dass er den dann weit dann übers Tor gesetzt hat und da aus dieser eigentlich guten Möglichkeit nichts geworden ist aus GRK-Sicht. Mittlerweile eben auch zur Folge, dass Ferdinand Feldhofer beim GRK freigestellt worden ist, Co-Trainer Standfest übernimmt jetzt, der in Altach auch schon Cheftrainer war. Also schauen wir mal, wie es da in diese Richtung weitergeht. Aus Rapid-Sicht, wie gesagt, wirklich ein toller Abend. Ergebnis ist mit das Höchste, das in der jüngeren Vergangenheit gab, von höchsten Ergebnissen, die wir bisher so einfahren konnten, mit 11-1 und gegen GRK und 10-0 gegen GRK. Aber zum Beispiel auch Harald Gazzetta hat da schon recherchiert, dass dieses Spiel nicht begründet, dass man einen Anspruch auf den Meistertitel hat. Aber wir haben erst 3 Runden gespielt und es war zwar ein wirklich gutes Spiel, aber in den Saison, wo immer diese Rekordsiege 76, 77, 11, 1 gegen GRK oder 83, 84, 8-0 gegen Neusiedl oder wieder 85, 86, 10-0 gegen GRK hat es Rapid in diesen Saison auch nicht geschafft, deswegen Meister zu werden. Also
ich finde es lustig, dass ich jetzt auch gelesen habe in der Stammtischgruppe, dass es Ihnen schon wieder am Nerv geht, dass die Medien und so weiter dass den Meisterbegriff und die Mission 33 schon wieder in den Mund nehmen. Und in unserer Sendung bist du der Erste, der das macht.
Nee, ich hab's. Ja, aber ich hab jetzt nicht gesagt, deswegen sofort, wie es einige im Spaß gesagt haben, mal schauen, ob der Rathausplatz eben im Mai, Juni dann noch frei ist, um den gleich reservieren zu können aus Rapid-Sicht.
Hören sagen habe ich schon gehört, dass den ein Verein aus Favoriten schon gemietet hat.
Also, voraussichtlich. Ja, dann also für das Double, obwohl gleich du ja gesagt hast, es gibt kein oberes Playoff, damit eigentlich auch kein Meistertitel, sondern man holt den Cup-Titel her. Aber,
ja, aber auch der muss gefeiert werden.
Wäre ja lustig, wenn ihr den Cup-Titel dort feiert und wir die Meisterschaft. Ich glaube, dann müssten wir wirklich sagen, Stefan, wenn es dazu käme, das war es dann mit No-Go, weil besser wird es wahrscheinlich kaum noch werden. Mhm. Jo, also das war soweit eigentlich mein Bericht von diesen Rapid-Spielen. Natürlich
mich würde noch interessieren, wie du das 8-0 einschätzt. Ich will jetzt auch nicht der Schwarzmaler sein und ich bin natürlich der Australier in dem Podcast, wie ich jetzt gesagt habe in den letzten Folgen. 8-0 gegen den GRK, beeindruckend. Natürlich 8 Tore musst du mal schießen, auch so dranbleiben, das ist wirklich beeindruckend und jetzt sage ich unter Anführungszeichen Machtdemonstration gewesen, weil war es wirklich eine Machtdemonstration gegen den GRK, der jetzt das zweite Mal und wahrscheinlich jetzt auch das dritte Mal in Folge gegen den Abstieg spielen wird. Die letzten Rapid-Spiele waren alle gegen Gegner, die in der letzten Saison nicht im oberen Playoff waren. Und dann kam ja Rapid vollkommen frisch in dieses Spiel nach diesem Trainingsspiel am vergangenen Mittwoch, wo man dann auch noch eigentlich sehr lange Regenerationszeit hatte, weil man ja nicht am Donnerstag spielt, sondern am Mittwoch spielt. Also eigentlich spricht er schon sehr viel dafür, dass dieses 8-0 nicht so aussagekräftig ist, wie sich viele Rapidler wünschen oder fehlinterpretieren vielleicht auch.
Von viele würde ich nicht, glaube ich, sowieso nicht reden. Also
okay, alle.
Nein, es gibt doch wirklich einige, die da auf die Bremse treten und sagen, soll man die ganze Geschichte nicht so hochhängen. Von die erwähnten, von dir Parameter stimmen ja alle. Ne? Also das muss man ja fix so sagen. Das ist so, der GRK hat sich da wirklich, war ein willkommenes Opfer, wenn man das so sagen darf. Rapid hat das zwar sehr, sehr gut ausgenutzt, aber das ist jetzt nicht unblickbar zu sagen, ja, und gegen Sturm und gegen die Austria und gegen Salzburg und gegen den LASK wird man ähnlich realisieren können oder überhaupt sagen können, man wird da fix dann irgendwelche Siege einfahren, nur aufgrund dieser Partie. Dieser Abend, dieses Match war wirklich sehr toll, war auch so gut, wie ich schon lange jetzt nicht mehr gesehen hat. Und gerade auch gegen die kleinen Gegner hat sich ja Rapid die vergangene Saison sehr schwer zu Hause, mitunter dann auch zu Hause getan. Von daher finde ich Erfolge feiern, wie jetzt ist, aber sich deswegen jetzt gleich irgendwas einbilden oder sagen, so geht's nahtlos weiter oder irgendwelche Ansprüche deswegen generieren, nein. So wie du es auch richtig gesagt hast, wir unser Startprogramm war mit Sicherheit bis jetzt, wenn ich so sagen will, dankbar. Also da hat es die Austria doch um einiges schwerer gehabt mit den Gegnern schon. Die wahren Aufgaben oder die großen Aufgaben werden jetzt in den nächsten Wochen dann kommen, wenn man eben Harz hat, wenn man dann Sturm hat, wenn man dann Salzburg hat. Dann werden wir Mitte September oder Richtung Länderspielpause dann uns zusammensetzen können und sagen, okay, ist das jetzt wirklich in ähnliche Richtung weitergelaufen von reinen Erfolgen her, bis jetzt 8 Pflichtspiele, 8 Siege und darf man von größeren träumen oder werden wir dann doch ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Und was ist deine Einschätzung?
Ich bin irgendwie so in der Mitte, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich positiv gestimmt bis jetzt. Also ich finde schon, dass man gewisse Sachen stark verbessert hat im Vergleich zur Vorsaison. Das ist wirklich, was jahrelang ja die Stärke war oder eine der Stärken von der Austria, dass man als Einheit auftritt, dass es bei Rapid derzeit sehr wohl zu sehen ist. Aber wir wissen auch alle, im Erfolgsfall ist es wesentlich einfacher, das zu leben, beziehungsweise dass es so diesen Anschein hat. Und fix ist natürlich auch, es wird nicht ewig so weitergehen. Wir werden nicht keine Invincible Season erleben, wo Rapid durch das Feld durchpflügt und alles niedermacht, sondern es wird dementsprechend auch irgendwann die Rückschläge kommen. Und dann wird es besonders spannend, wie reagiert man auf diese Rückschläge? Sagt man dann, okay, und jetzt erst recht und legt den Schalter wieder um, oder kommt man da halt so einen vielleicht ähnlichen Strudel hinein, wie es in der Vorsaison der Fall wäre, wo man da halt nach einer Top-Start dann irgendwann halt auch die Unserie hingelegt hat?
Also ich glaube, dass in den nächsten 4 Spielen wird sich zeigen, wohin die Reise von Rapid geht. Ich meine jetzt nicht, ob Conference League Liga-Phase oder nicht, sondern vor allem die 2 Meisterschaftsspiele. Ja, das eh auch. Aber ich meine jetzt, wenn man in die Liga-Phase der Conference League kommt, bedeutet das nicht, dass das eine erfolgreiche Saison ist, wenn ich an letztes Jahr denke. Deswegen denke ich, dass da die 2 Bundesligaspiele schon mehr Richtung zeigen.
Ja, aber wir wissen alle auch, in puncto, wenn man es so hernimmt, von Art 1, den sagen wir, Ansprüchen und dann auch die ganze Situation, die es bei der Austria nach wie vor gibt, mit gewissen Schulden, mit gewissen Bewegungsunfähigkeiten, die in der Saison jetzt bei uns aus anderen Gründen auch da sind, Kader vielleicht noch breiter, noch qualitativ besser aufstellen zu können, habt ihr in der Saison eine bessere Saison gespielt, auch von der Endplatzierung dann her wie Rapid. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass Rapid-Spieler irgendwo begehrter sind oder waren und auch höheren Preise erzielt haben, was eben mit ein Grund ist, weil man halt in der europäischen Ligaphase mit drin war. Von daher.
Ja, aber da redest du von der vorigen, nicht von der vorigen, genau, sondern von der vorvorigen.
Aber ich wollte jetzt den Bogen schließen zu dem, was du gesagt hast eben. Von daher wäre das auch schon wieder ein großer Erfolg in Richtung mögliche zukünftige Transfers, wenn man erneut in die Ligaphase kommt.
Genau,
sportlich werden wir dann sehen.
Die sportliche Leistung in der letzten Saison von Rapid lag nicht an der Conference League Ligaphase wegen der Überlastung.
Nein,
gab es andere Baustellen.
Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Ich wollte sagen, aus zukünftiger potenzieller Transfersicht da wieder reinzukommen, damit sich die Spieler dort beweisen können und auch in Richtung dieses Punktesystem, was ja zum Beispiel bei einem Barry einen England-Transfer versaut hat, ist halt in diese Richtung schlussendlich dann sehr wahrscheinlich gewinnbringend. Wie es dann sportlich läuft, es kann eigentlich nur besser laufen, wie in der Vorsaison sollte man da reinkommen, wird man dann sehen. Ist ein ganz anderes Blatt.
Apropos breiter Kader, so breit wie Rapid im Management aufgestellt ist, ist quasi kein anderer Club. Man kann jetzt da schon fast sagen, dass auf 3 Spieler ein Manager kommt.
Nachdem man 34-Mann-Kader haben, wäre das wirklich extrem schlimm, wenn es tatsächlich so wäre. Aber ja, da hieß es wohl eben, Organigramm soll verbreitet werden, neu aufgestellt, bla bla bla. Also ich habe auch schon eine gewisse Stimme gehört, die und auch Kommentare gelesen. Also auf der einen Seite Erik Niederseher und Daniel Mandl war ja beide bei uns schon als Experten zu Gast gewesen, haben da schon in Kolumnen ihre Expertise kundgetan und die sind beide eben der Meinung, dass Rapid damit auch intern gewissen Druck erhöht, dem sich manche mit ihren Rollen nicht mehr so sicher sein können, wo dann eben ein Wolfgang Fiala aus Ried kommt, der dort gute Arbeit geleistet hat, aber wir wissen alle auch, wie man es letztlich mit Sicherheit nicht 1:1 auf Trainer umlegen, aber wer in der Provinz, Anführungszeichen, überzeugt, muss noch lange nicht in der Hauptstadt dann auch realisieren. Und wir wissen zudem, Rapid ist ein Pflaster, wo schon diese lange Zeit diese Mentalität war, haben wir schon ewig so gemacht, wir wollen das auch weiterhin so machen und nur nicht zu viel ändern und wir kochen das so schön im eigenen Saft. Es hat den Anschein, als würde es hier mal ein Schlussstrich gezogen werden und es nicht weiter in diese Richtung gehen und dann eben auch mit dieser Fiala-Bestellung da eben manch dem einen oder anderen die Route ins Fenster gestellt werden. Ob es tatsächlich so ist, ich hoffe es, aber man wird auch hier erst die Zukunft weisen, ob es tatsächlich so ist und in diese Richtung dann Sachen weiter vorangebracht werden.
Aber wenn man sich so die Aufgabenaufteilung anschaut, was macht Stefan Hoffmann und Markus Katzer dann noch, außer vielleicht Transfers, aber das ist jetzt da ja auch nicht der Hauptbrotjob. Und ja, Katzer hat schon viele Transferüberschüsse erzielt, aber auch da ist das Werkel ein bisschen in Stocken geraten, muss ich sagen, für das, was er da in der letzten Saison sich immer auszeichnet hat lassen. Lasst er diese Saison oder in diesen Transferfenster große Wünsche übrig.
Ja, ich meine, das war ja kein Geheimnis und ist schon lange eigentlich so von Rapid kundgetan worden. Es gibt eigentlich nur wirklich noch Neuzugänge, wenn vorher Abgänge gibt von Stammspielern. Bisher ist aber weiterhin ein Amané da und dieser die meisten Gerüchte gab. Bisher ist weiterhin ein Royao da, der teilweise mal ein Kandidat war, ein Boller ist immer noch mit am Start. Und wenn sich hier in diese Richtung nichts tut, dann wird man hier auch nicht reagieren. Ich glaube, selbst wenn jetzt ein Wurmbrand, der jetzt zuletzt in den letzten ein, zwei Partien wieder ein bisschen mehr zum Zug gekommen ist und auch für mich einen besseren Eindruck hinterlassen hat, noch weggehen sollte, glaube ich, wird hier nichts mehr groß getan, weil man einfach weitere Waffen noch in der Hinterhand hat, die Rolle zuletzt gut, also sogar besser ausgefüllt haben. Das jüngste Gerücht war jetzt ein Zvetkovic, ob man darauf tatsächlich irgendwas geben kann, dass es die Türkei zu Samsunspor ziehen könnte, sei dahingestellt. Aber denke mal, auch dann ist man mit einem Masala, der jetzt erneut in der zweiten Mannschaft 30 Minuten gekriegt hat, und einem Ahusu, den man noch in der Hinterhand hat, den glaube ich vor 2 Monaten hieß, er hat eine Viruserkrankung, fällt deswegen aus und irgendwie immer noch nicht wieder zurück ist, so breit aufgestellt, dass man auch das dann über kurz oder lang abfangen kann.
Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und
auch ich genauso.
Wie sich es da im Management weiterentwickelt.
Ja, Steffen Hofmann ist im Pauseninterview von Sky schon ein bisschen aufgemacht worden, dass da zahlreiche seiner Agenten, die zuletzt eigentlich bei ihm drin standen, jetzt dann eben auf Wolfgang Fiala übergehen sollen. Ich glaube, er wusste auch nicht so hundertprozentig, was er dazu sagen soll. Bei Markus Katzer sehe ich jetzt nicht die riesigen Veränderungen. Könnte aber natürlich sein, wenn er Rapid dann auf der einen Seite oder Katz auf der anderen Seite, weil man schon mal was dazu im Gespräch sagen sollte, man geht getrennte Wege, dass dann Fiala diese Rolle komplett einnimmt oder zu seinen Agenten mit dazu kommt. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, zu viele Köche verderben den Brei, kann ich dazu nur sagen.
Ja, du hoffst es natürlich, das ist natürlich verständlich.
Wir werden sagen, wie wurscht mir das ist, wie viele Sportdirektoren Rapid hat. Ich finde es nur, manchmal habe ich halt das Gefühl, dass sich Rapid übernimmt, auch weil es kostet ja auch alles Geld.
Ja, du.
Ich bin jetzt da nicht der Finanzchef von Rapid und da habt ihr ja eh ein andere und anscheinend auch eine sehr kompetente Frau, aber ich finde es halt trotzdem komisch. Ist man da nicht mutig genug, dass man Rapid-Legenden irgendwie vor die Tür setzt? Oder ist das Präsidium doch nicht so stark und unabhängig, wie es vorgibt zu sein? Stefan Hoffmann in seinen Interviews ist ja oft, macht oft eine unglückliche Figur, obwohl das jetzt in letzter Zeit schon sehr viel besser ist. Seitdem er anscheinend auch den Lebensstil geändert hat, finde ich. Also deswegen wundert mich auch der Zeitpunkt, weil man jetzt auch ein bisschen Ruhe in den Verein gebracht hat. Man ist wieder gut in die Saison gestartet. Mit dem Trainer dürfte man zufrieden sein. Da dürfte auch gute Arbeit machen. Der Kader dürfte gut sein. Man hat auf ganzer Ebene und auf ganzer Linie gute Ergebnisse. Und dann plötzlich bringt man von außen hin, oder so würde ich es reininterpretieren, potenziell Unruhe rein.
Nee, da gebe ich dir recht. Und ich meine jetzt auch nicht, dass du speziellen Personen oder bei Rapid irgendwas Schlechtes willst. Aber du hättest mit Sicherheit, und das kann ich natürlich aus Rivalensicht verstehen, nichts dagegen, wenn sich Rapid weiter selbst im Weg steht. Ob durch die Personalentscheidung oder die Personalentscheidung geschuldet, sei dahingestellt. Aber wäre natürlich, deswegen meine ich in deinem Sinne. Und wie es dann tatsächlich kommt, kann Stand jetzt noch keiner sagen. Und dass Steffen Hofmann sowohl von seiner Präsentation auch von seinem Aussehen jetzt zuletzt wieder im besseren Licht dastand, muss ich dir auch voll und ganz beipflichten. Ansonsten wird man es halt einfach abwarten müssen, was jetzt dann noch passiert und wie die Agenten laufen. Aber es war wohl schon wie gewissen Artikeln zu entnehmen, dass halt eben im Herbst, Winter bei Rapid schon klar war, okay, man will jetzt nicht erneut große Schaden einleiten, beziehungsweise nach Ende der letzten Saison und sagen, okay, Hoftore wird dann doch nicht und jetzt kriegt wirklich so wenig Zeit und man fängt wieder irgendwie neu an, sondern halt wirklich intern auf gewisse Dinge, Personen und Prozesse zu schauen, um zu sagen, hier wollen wir noch jetzt feiner justieren, hat eine Taskforce eingesetzt, die ganze Sache eben besser beleuchten soll und hat sich anscheinend auch nicht davor gescheut, extern sich gewisse Hilfe zu holen und externe Ex-Funktionäre zu befragen und sagen, hey, wie ist euer Blick von außen, wie seht ihr das so, was wäre euer Ratschlag, wo wir natürlich von unserer Seite, aus Nogo-Seite jetzt dann auch gedacht haben, okay, sind wir gespannt, wer da alles so von den Exlern befragt worden ist. Also ich meine, Peter Packel, der immer noch der letzte Meistertrainer ist, wurde nicht befragt.
Ja gut, dazu kann ich jetzt auch nicht viel sagen, aber ich finde, dass Hof Torup und Markus Katzer noch im Amt sind, das liegt allein daran, dass die Europacup-Quali dann noch geschafft wurde, glaube ich. Also wenn das in die Binsen gegangen wäre, wäre Hof Torup fix Geschichte geworden.
Ich glaube, bei Markus Katzer wirklich fix, bei Hof Torup, ja, es ist spekulativ.
Naja, Hof Torup ist ja so ein Sohn. Kind Markus Katzer, die Idee Markus Katzers und der hätte dann, der wäre wahrscheinlich ein sogenanntes Bauernopfer dann gewesen.
Maybe.
Ja, aber ja, sehr langer Rapid-Block. Es tut mir leid, liebe Austrianer. Es tut mir wirklich leid, aber es war mir schon ein Bedürfnis, diese Fragen zu stellen.
Ja,
wenn ich schon mal Fragen habe und du nicht jeden Aspekt schon in deinem Monolog erklärst, den ich fragen wollte.
Ja, ist ja alles gut und richtig, aber man kann auf jeden Fall sagen, erfolgreich war es auch bei der Austria. Gerade am vergangenen Donnerstag hat man es doch extrem auf die Spitze getrieben und ja, aber hat da, glaube ich, mehr mitnehmen können, als dass man Körner gelassen hat. So hat es zumindest den Eindruck gemacht.
Ja, glaube ich auch. Und das, was mir so imponiert derzeit, ist, ja, wir spielen jetzt nicht den schönsten Fußball. Das kann man sowohl auf das Weiterspiel auslegen als auch auf das Hartberg-Spiel. Aber auch wie der Markus vorher schon gesagt hat über Rapid, man sieht eine Saison mehr und wieder mal, dass die Mannschaft funktioniert und dass der Zusammenhalt funktioniert und dass, wenn jemand Fehler macht, ein anderer da ist und diesen Fehler ausbessert, zumindest versucht, ihn auszubessern. Und das, was mir weiter imponiert, ist auch nach diesem skandalösen Lask-Match in der letzten Woche mit dieser skandalösen Abseitsentscheidung. Und wenn man 1-0 in Führung ist, dann sage ich noch einmal, nimmt das natürlich Einfluss auf den Spielverlauf. Und diese Chance wurde die Austria genommen. Es war dann eine klare 2-0 Niederlage. Und natürlich muss man sich da auch wieder mal aufrichten. Natürlich muss man sich da auch wieder erstmal sammeln. Und natürlich kann man da dann auch über mehrere Spiele damit hadern, mit schlechten Leistungen, mit schlechten Schiedsrichterleistungen und so weiter und so fort. Und da bin ich wirklich stolz drauf, so stolz ich auf diese Mannschaft sein kann, weil ich habe ja tatsächlich da wenig bis keinen Einfluss, außer meiner Stimme, die dann immer in Mitleidenschaft gezogen ist, wenn ich im Stadion bin, dass sie das abschütteln konnten und dass sie auf jeden Fall es geschafft haben, durch harte Arbeit, durch Fleiß am Platz, durch Fleiß neben dem Platz, das Momentum auf ihre Seite gerückt haben. Und da muss ich schon sagen, das ist natürlich die Leistung von allen. Das ist nicht nur die Leistung von einzelnen Spielern, sondern das ist auch die Leistung vom Trainerteam, die es schaffen, seit der Sommervorbereitung die Mannschaft auf die Gegner einzustellen, zu rotieren, so zu rotieren, dass Spieler verschiedene Positionen begleiten können, dass Spieler rausrotieren können, ohne dass sie große Lücken hinterlassen und natürlich auch das, was sich die Fans jetzt schon lange gewünscht haben, dass jetzt tatsächlich passiert, nämlich dass man auch den Jungen die Chance gibt, zu überzeugen und auch dahergehend die Chance gibt, sich in die Auslage zu stellen. Das Spiel gegen Beiter war natürlich ein das erwartbare schwere Spiel. Es ist 1-2 verloren gegangen nach 90 Minuten. Das heißt, man hatte dasselbe Ergebnis wie im Hinspiel. Also nicht das, ja, eigentlich schon dasselbe Ergebnis, nur im Hinspiel war halt Heim- und Auswärtsrecht umgekehrt und deswegen gab es dann insgesamt ein 3-3 Unentschieden und es musste in die Verlängerung gehen und ging dann Teaser auch noch ins Elfmeterschießen. Aber wie das ausgegangen ist, das erfahrt ihr nach der Werbung. Nein, wir haben leider keine Werbung, sonst wär's, ja. Auf jeden Fall, ja, war es so, dass Beiter sehr aggressiv war, das Spiel relativ früh in die Hand genommen hat und Austria hat sich auf die Stärken konzentriert, auf die man sich in dieser Saison schon des Öfteren konzentriert hat. Und das ist jetzt bis auf den WRC eigentlich relativ oft gut gegangen, nämlich aufs Verteidigen. Man hat in dieser Saison jetzt auch schon öfters zu Null gespielt. Das war zu diesem Zeitpunkt in der letzten Saison undenkbar. Und man hat auch gesehen, dass man gegen Beitar gut verteidigt hat. Man war 2-0 hinten, aber man hat eben dann auch nicht aufgesteckt. Man hatte auch ein bisschen das nötige Spielglück, muss ich sagen. Beitar hatte ja dann noch in der 75. oder 65., ich weiß jetzt nicht, einen Stangenschuss. Radlinger hat auf der Linie gut gehalten grundsätzlich, obwohl diese Abprallbälle, das war ja auch das 1-0 Gegentor, wo er angeschossen, wo er eine Parade gemacht hat und unglücklich den Ball wieder in die Mitte abprallen hat lassen, der Beiterspieler den Ball bekommen hat und dann schön abgeschlossen hat zum 1-0. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich will ihn jetzt nicht auch jede Woche für Woche an den Pranger stellen, weil er dürft andererseits, das muss ich jetzt positiv sagen, seine Position in der Mannschaft gefunden haben. Und das meine ich jetzt nicht mit der Position am Spielfeld, sondern in der Hierarchie des Teams dürfte ein ganz wichtiger Baustein auch sein und ist schon noch wertvoll für eine Mannschaft. Und da muss man dann halt auch mit seinen Schwächen leben, weil man eben auch gesehen hat, dass er zum Beispiel auf der Linie irrsinnig stark ist und irrsinnig schnell auch schnelle Reflexe hat und auch im Rauslaufen sehr gut ist und Räume und Winkel zumachen kann. Das heißt, wir haben halt in unserem Tor einen Torhüter mit Schwächen und aber auch mit Stärken. Und ich glaube, das sollte jetzt einmal für eine Zeit gewesen sein, ihn zu kritisieren, weil wir ja wissen, was wir an ihm haben. Aber trotzdem sind mir zwei Muster aufgefallen. Das erste ist eben dieser Abprall in die Mitte und das zweite ist, wenn Boateng in der Verteidigungsbewegung ist, dann macht er das alles nur halbherzig. Das war bei einem Kopfballtor gegen den LASK, wo Boateng schlecht verteidigt hat und das war jetzt dann auch beim Tor gegen Paita, wo Boateng angedeutet hat, anzugehen und sich dann aber doch dagegen entschieden haben oder es war ihm dann halt doch der Meter zu viel. Das ist halt noch das, wo er an sich arbeiten muss in der Bewegung gegen den Ball, wenn die Austria tief im Block steht und gegen den Ball arbeitet, dann muss er einfach noch zweikampfstärker werden und auch in die Zweikämpfe gehen und nicht davor zurückzuschrecken. Und dann wird er auch ein Stürmer, der eine Klasse besser ist, weil heutzutage brauchst du einfach ein Gesamtpaket und da geht das einfach nicht, dass du nur vorne stehst und auf den Ball wartest. Das funktioniert einfach im modernen Fußball nicht und Boateng muss da einfach noch an sich arbeiten, hat das dann aber wieder gut gemacht, indem er hellwach war, den Beitertormann früher angelaufen ist und einen Abstauber dann zum 2-1 verwandelt hat, der dann die Austria auch in die Verlängerung gebracht hat. Die Verlängerung ist, wir haben es in den Social Media Kanälen gepostet, die Statistik, das war eine eindeutige Sache. Beitar war einfach die stärkere Mannschaft. Die Austria hat eigentlich ständig verteidigt und ich glaube, für die Herzgesundheit war das dann im Endeffekt gut, weil man einfach ein Pulstraining hatte, immer einen hohen Puls, dann gleich wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Also es war eine sehr, sehr aufregende Nachspielzeit. Wenn man sich jetzt dahingehend die Wiederholung anschaut, beziehungsweise die Highlights anschaut, der ORF hat ja 9-minütige Highlights. 9 Minuten, Sky, schaut euch mal 9 Minuten Highlights an, statt immer eure komischen 5 Minuten Highlights mit schlechter Kameraperspektiven. Da sieht man, dass Beitar eigentlich in der Nachspielzeit nur 3 große Chancen hatten. Wenn man sich die Nachspielzeit live angeschaut hat, dann hat man das Gefühl gehabt, die haben 100 große Chancen. Aber ja, so ist es. Man kam dann ins Elfmeterschießen. 2 Dinge, die Austria diesmal gut gemacht hat oder die für die Austria gesprochen haben, ist, erstens mal hat Shahin Radlinger wieder einen Elfmeter gehalten. Da gibt es keinen Nachschuss beim Elfmeter, deswegen auch egal, wohin der Ball fliegt. Und das zweite ist, dass die Elfmeter vor der Osttribüne stattgefunden haben. Das war beim letzten Elfmeterschießen auch auf der Gegenseite. Das ist natürlich dann schon noch mächtiger, wenn gegen einer fast ausverkauften Fantribüne das Elfmeterschießen stattfindet. Und das hat sich dann noch bezahlt gemacht, weil Beitar einmal an die Stange, einmal verschoss. Also einmal hat Radlinger gehalten und im Gegenzug dessen haben 4 von 5 Australiern ihre Elfmeter getroffen. Markovic hat an die Innenstange getroffen und der Ball ist wieder rausgehupft. Gott sei Dank ist das nicht zum Verhängnis geworden, aber man ist dann jetzt wirklich historisch unter Anführungszeichen seit dem Reset, seit dem sportlichen, wieder mal in einem Playoff dabei. Es geht gegen Braga aus Portugal, Meisterschaft 4. in der letzten Saison, haben sich gegen Dynamo Minsk durchgesetzt, einen belarussischen Verein, haben daheim gegen Dynamo Minsk 1-0 gewonnen und dann auswärts in Bulgarien haben die gespielt, anscheinend nicht in Weißrussland, haben dort ein 0-0 geholt und sind dadurch mit einem Gesamtscore von 1-0 aufgestiegen. Ja, und jetzt liegt die halbe Mannschaft oder die Dreiviertelmannschaft brach mit einem Magen-Darm-Virus und mussten die zweite Meisterschaftsrunde in Portugal absagen, in Rücksprache mit dem Verein, weil einfach nur 3 Tormänner und 7 Feldspieler zur Verfügung standen, glaube ich, gelesen zu haben. Und aus diesem Grund bin ich gespannt, wie das am kommenden Donnerstag wird, wenn die Austria nach Portugal reist, um in Braga zu spielen. Ich glaube, dass man davon nicht mehr viel merken wird, weil wenn das ein normaler Magen-Darm-Virus ist, dann ist das in 24 Stunden erledigt, im Grunde genommen. Dann ist man noch 1-2 Tage schwach, aber dann kommt man relativ schnell wieder zu Kräften. Vor allem bei Sportlern wird das wahrscheinlich schneller gehen als bei so normalen Leuten wie unser einer ist. In Portugal hat die Meisterschaft bereits begonnen. Da war das erste Spiel gegen, und ich spreche es jetzt einfach so aus, wie man es liest, weil ich kann kein Portugiesisch. Deswegen verzeiht es mir bitte. Aber sie haben gegen den FC Moreirense gespielt. Wer das richtig aussprechen kann, nur zu, sprecht das aus, ich kann es nicht. Das war ein 2-2. War in der vergangenen Saison 7. in der portugiesischen Liga. In dieser Saison, Braga, nochmal zur Erinnerung, war 4. In der zweiten Runde hat Moreirense gespielt gegen Arouca. Das war eine 4-0 Niederlage. Vielleicht lässt sich das dann auch so ein bisschen die Stärke von oder die Form von Prag ein bisschen besser einordnen, wenn man merkt, dass der erste Gegner, gegen den die 2-2 gespielt haben, jetzt in der zweiten Runde 4-0 verloren hat. Arouca war übrigens in der letzten Saison 8., also ziemlich auch im Tabellenmittelfeld, ähnlich wie der letzte Gegner. Und gegen Minsk, die ja auch nur ein Zehntel ihres Kaderwerts haben, von Braga dann auch nur 1-0 zu gewinnen, ist wahrscheinlich unter den Ansprüchen vom Braga. Das heißt es aber nicht, dass die Austria plötzlich der Favorit für dieses Spiel ist. So realistisch kann ich das einschätzen und schätze ich es auch ein. Braga ist natürlich der absolute Favorit, wird auch in manchen Interviews schon als Bonusspiel gesehen. Nichtsdestotrotz haben die Underdogs immer wieder Chancen, da zu gewinnen und auch gute Ergebnisse einzufahren. Und ich denke mal, wenn man es schafft, auswärts in Portugal ein gutes Ergebnis zu erreichen, dann wird in Wien alles drinnen sein. Es geht da wieder über die Mannschaftsleistung. Sowohl Rapid als auch Austria spielt ja jetzt eigentlich nur international. Das heißt, am Wochenende gibt es keine Meisterschaftsrunde. Es gibt jetzt das Hinspiel am Donnerstag gegen Prager und kommende Woche dann ist das nächste Spiel gegen Prager im Horststadion. Am Sonntag dann das Auswärtsspiel gegen Salzburg und dann das WSG-Spiel, was jetzt eigentlich am kommenden Sonntag wäre, ist dann am Mittwoch ein Abendspiel. Und ja, also ich bin gespannt, wie stark Braga dann wirklich ist. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist es das, dass Braga erst nach den Austria-Spielen zu alter Stärke zurückfindet.
Ja, was mich noch zum Weiterspiel interessiert hätte, Stefan, es waren jetzt eigentlich mit Schein Radlinger, mit Dragovic und Fischer wirklich nur 3 erfahrene Spieler in der Startelf. Hat dich das überrascht? Also, dass Ranftl auf der Bank geblieben ist, dass die beiden Lees auf der Bank geblieben sind, wovon der eine auch WM-Starter oder WM-Teilnehmer war, mit zwei Spielen dort auf dem Buckel, also die ja schon vielleicht andere Attribute noch in seinen Entwurfen hätten. Ja, ich weiß, wir haben immer darüber geredet, aus, der ist zu alt und so weiter, aber gerade in dem Match dann vielleicht so sehr auf die Jugend zu setzen, meint es war wie, am Ende ist alles gut gegangen, aber doch ein zu großes Risiko.
Ich weiß nicht, ob das ein zu großes Risiko war, weil wenn ich an die letzte Runde im Europacup denke, dann hat man es ja aus der Not heraus mit so einer jungen Mannschaft probieren müssen, weil ja Dragovic da die Gehirnerschütterung hatte, Eggestein war angeschlagen und so weiter und so fort. Und da ist es auch gut gegangen. Und ich finde halt, dass die Jungen jetzt extrem wachsen in diesen Spielen und da diese junge Unbekümmertheit dann noch einmal im Europacup aufzeigen zu können, anscheinend extrem motiviert. Also es funktioniert gerade. Ich hoffe nur auf der anderen Seite, dass es die Jungen da nicht ausbrennt oder überheblich macht. Aber ich glaube, dass da die Steuerung und das Gespräch zwischen Trainerteam und Mannschaft da schon ganz gut ist. Aber es war jetzt schon oft so, dass Fischer und Ranftl wechseln sich derzeit ab mit der Kapitänsbinde, auch mit den Startelf-Einsätzen. Auch Ranftl geht in die Innenverteidigung, dass Nodim draußen spielen kann auf Ranftls eingestammter Position, wo es noch in der letzten Saison geheißen hat, dass es keinen stärkeren Rechtsaußen gibt und fleißigeren Rechtsaußen als Ranftl. Der ist dann jetzt schon, muss jetzt schon ziemlich früh in der Saison um seinen Startplatz bangen auf seiner eingestammten Position. Aber er sieht das auch selbst positiv und sagt, er kann überall spielen, auch Innenverteidiger spielt er ganz gern. Also ich bin gespannt, wohin das führt, aber man zeigt einfach, dass man jetzt nicht den großen Kader hat und nicht den breitesten Kader hat, aber die Spieler lassen derzeit das alles mit sich machen und verlieren da keine Motivation. Natürlich auch aus dem Grund, weil es derzeit funktioniert und weil man Erfolge feiert.
Genau, und so wie ich schon eingangs gesagt habe, man die Auszeit hatte diesen Schwung vom Aufstieg ins Playoff mitnehmen können nach Hartberg.
Genau, hat nach Hartberg den Schwung mitnehmen können. Nodim hat dann sogar noch das, achso, jetzt habe ich noch gar nicht über Hartberg gesprochen, gar nicht so lange über das andere Spiel geredet. Ja, aber ich mache das jetzt kurz. War jetzt auch kein Leckerbissen vom Spiel her. Die Austria hat zwar jetzt nicht so total müde gewirkt, aber hat viele Spielanteile den Hartbergern überlassen. Die haben halt nichts draus machen können. Die Austria hat 2-0 gewonnen. Das 2-0 war ein schöner Steingelpass von Fischer auf Hetwer. Und das 1-0 war ein schöner Schuss von Nodim oder ein schlechter Schuss von Nodim eigentlich, wie er selber gesagt hat. Okay. Der soll aber dann immer schlecht schießen, wenn das seine schlechten Schüsse sind. Und man hat die ersten 3 Punkte eingefahren. Hartberg war ja so ein bisschen ist kein Angstgegner, aber ist natürlich schon ein unangenehmer Gegner, weil es ja grundsätzlich auch eine spielstarke Mannschaft war und die jetzt in den ersten Runden auch immer knapp verloren haben. Aber ja, es hat sich gezeigt, dass die vorne einfach zu ungefährlich sind, dann unterm Strich, so muss man das sagen. Und andererseits hat es mich gefreut, nicht nur, dass Nodim seine Mühen in den letzten Wochen auch durch ein Tor belohnen konnte, sondern auch, dass Hetwer endlich einmal getroffen hat. Der hat nämlich jetzt wirklich auch von Spiel zu Spiel große Fortschritte gemacht. Gegen Lask habe ich den noch als Fremdkörper in den Kontern bezeichnet. Jetzt hat er das 2-1 gegen Beitzer eingeleitet und auch gegen Hartberg eine gute Performance hingelegt und seinen Auftritt auch noch mit dem 2-0 gekrönt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber du machst die Punkte. Du musst jetzt nicht mehr anhören, dass du Tabellenletzter bist. Du bist jetzt im nächsten Spiel nicht mehr das Kellerduell. Das macht ja auch was mit dir, auch wenn erst 3 Runden gespielt sind und ich das noch immer lächerlich finde, auch dass Hartberg jetzt Tabellenletzter ist. Ja, sagt meiner Meinung nach noch 0 aus. Aber und auch, dass Rapid jetzt Tabellenführer ist, sagt jetzt auch noch 0 aus. Aber es ist halt so, man muss halt drüber reden und natürlich tut's weh, wenn man die eigene Mannschaft ganz unten liest und ist es schön, wenn man die eigene Mannschaft ganz oben liest. Aber wie gesagt, nach 3 Runden kann man noch wenig bis gar nichts sagen.
Ja, und trotzdem hielt es ein Verein nach 3 Runden schon für nötig, den Trainer rauszuschmeißen. Also, ja.
Ja, wobei ich da auch nicht weiß, weil ich meine, wenn jetzt da okay, wenn das jetzt ein Derby war, okay, aber wenn die Austria jetzt gegen Salzburg 8-0 verloren hätte, wüsste ich nicht, ob man da den Stefan Helm und die finanziellen Sorgen jetzt einmal beiseite geschoben, aber GRK hat ja auch finanzielle Sorgen, also ich wüsste jetzt nicht, ob, also auch gleich am Anfang der Meisterschaft und sie haben das letzte Spiel gewonnen, also sie haben nicht einmal so 0 Punkte, der GRK, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der einzige Grund war oder ob das einfach ein ausschlaggebender Grund war. Auch die Pressemeldung vom Feldhofer war relativ freundlich und hat auch relativ harmonisch gewirkt, meiner Meinung nach. Also das muss ein anderer Podcast beurteilen, warum.
Richtig.
Ja. Dann? Gut, Markus, dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange über Beitrag gesprochen habe. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber du hast mich versucht zu unterbrechen, ich habe es nicht gehört.
alles gut. Schauen wir zum Tippspiel.
Genau.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Yes, hier schaut folgendermaßen aus, liebe Freunde. Der Fred liegt an der Spitze mit 62 Punkten, gefolgt vom Katholischen mit 58, dann der Paddy 54 und der Jakob jeweils 54 Punkte, Rapita for Life und Katimos 53, ebenso wie der Maki. Und dann kommt nochmal Dreierpack mit Nudelsieb 68, Chris 21, Corona 11,80 mit dir 52 Punkten. Stefan, wir können nicht ganz mithalten, das war irgendwie ein Auf und Ab mit unseren Tipps. Mal habe ich dich kurzzeitig überholt und am Schluss bist du jetzt doch nach wie vor diesen Einzähler vor mir. Du Platz 49, ich Platz 53, du 40 Punkte, ich deren 39. Ja, es kommen noch weitere und nicht nur ein, zwei Spieler auf uns zu, selbst wenn jetzt die Bundesliga aus Austria und Rapid Sieg der Kampfmannschaft Herren nicht stattfindet, haben wir doch einiges im Petto. Und zwar geht es schon weiter am Donnerstag 20:45 Heart of Midlothian gegen Rapid.
2:2.
Ich habe 1:1. Viertelstunde später in Portugal Braga gegen die Austria.
1:2.
1:2, ich sag 3:1. Dann haben wir am Freitag Liga 2 Liefering gegen die Young Violets.
0:1.
0:1, sagt der Stefan, ich sag 1:1. Dann ebenfalls Freitag 19:30, nächstes Halbspiel für die Austria Frauen, diesmal gegen Salzburg.
2:0.
2:0, dann, ja, so hatte ich auch, ich sag 2:1 dann. Samstag geht's weiter, kleines Wiener Derby in Liga 2, 15:30, Rapid 2 gegen den FAC.
1:1.
1:2. Und Sonntag dann 11 Uhr, die Rapid Wien vorne im ersten Heimspiel der Bundesliga oder ihrer Bundesliga-Geschichte gegen Altach ab 11 Uhr.
0:2.
2 sagst du, ich sag 3:1. Hat es jetzt zweimal knapp verpasst, den ersten Sieg zu landen, auch jetzt gegen Südburgenland Hartberg war es so der Fall, dass kurz vor Schluss wieder auch der Ausgleich eingefangen wurde nach dem 3:3 bei der Wiener im 2:2. Schauen wir mal, wie es diesmal weiterläuft. Stefan, auf jeden Fall im Tippspiel bleibt es weiterhin spannend und man kann aber trotzdem jederzeit noch mitmachen.
Genau, auf kicktipp.at/nogo einfach registrieren, mitmachen, teilnehmen, kostet nichts außer Nerven und man kann auch jedes Monat etwas gewinnen. Und im nächsten Monat, also im September, wird wieder alles auf Null gestellt. Das heißt, auch wenn es schon einige Runden gespielt sind, hat man noch alle Chancen, da zu gewinnen. Wir bemühen uns, dass wir jedes Monat neue Preise anschaffen und zur Verfügung stellen. Und in diesem Monat hat uns ein super lieber Hörer und teilweise auch guter Bekannter bzw. Freund wieder Preise zur Verfügung gestellt, nämlich wieder Schoki bzw. Kekse aus der Schweiz.
So schaut's aus. Danke an den Chris.
Genau. Also, ja, mitmachen, mitspielen und gewinnen, wenn es nur immer so einfach wäre, gell?
Ja.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo. Stefan, akkutechnisch schaut es bei mir schon wieder ziemlich mau aus, deswegen sage ich noch, oder sagen wir beide herzlichen Glückwunsch noch an Stefan Mayer zum Geburtstag. Der hat am Sonntag gebührend gefeiert worden mit dem 18 von Rapid, würde ich mal sagen. Und dann haben wir noch einen schönen Rausschmeißer für euch.
Genau.
Der Song zur Folge.
Genau. Ist vorgeschlagen worden über Instagram. Vielen Dank für euren Input, sei es über X, sei es über Facebook, sei es über Instagram oder sonstige Social Media Kanäle von der Rapid-Viertelstunde. Bezeichnenderweise von Achtung. der Interpret, habe ich vorher nicht gekannt, und zwar heißt die Nummer Bowie, und wenn man sich einfach textlich mal ein bisschen reinhört, ich bin noch nicht aufwachen, sondern weiter träumen, da gilt es natürlich, internationales Geschäft für uns beide, gilt natürlich nach dem 18 für Rapid.
Es scheint so, als wäre der Akku leer bei Markus. Aber ihr könnt dieses Lied natürlich hören auf YouTube und auf Spotify auf unserer Playlist. Das war der Song zur Folge.
Der Song zur Folge.
Ja, und jetzt habe ich es auch offiziell von Markus mitbekommen, dass der Akku beim Laptop leer war. Wir hoffen, dass die Akkus bei unserer Austria und bei Rapid voll sind und sie das Europacup-Abenteuer gut überstehen und auch zu einem guten Ende bringen. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine schöne Woche. Markus auch. Er lässt sich entschuldigen, aber es bringt jetzt nichts mehr, da zu warten, weil jetzt haben wir schon so lange die Sendung gemacht. Jetzt bringt es auch nichts mehr, da noch neu einzusteigen. So sind es einfach die Rapidler. Irgendwann ist der Saft aus. Aber na, Spaß natürlich. Ich darf das jetzt nicht ausnutzen. Ich muss seriös bleiben. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche. Bleibt gesund, gehabt euch wohl und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao, tschüss und baba.
No.
Go.
No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Da sind wir schon.
Ja, hallo und herzlich willkommen.
Jetzt habe ich dich abgelenkt, gell?
Nein, irgendwie, der Sound ist bei mir voll komisch rübergekommen und mal schneller, mal langsamer. Also, willkommen zu Ausgabe 218 von No Go. Etwas anders wie sonst, aber ja, ihr kennt uns ja, dass hier nichts so ist, wie es manchmal sein sollte und dann auch mal wieder ganz anders. Stefan, auf jeden
genau,
Fall.
Genau, so auch heute. Wir haben ein bisschen suboptimale Aufnahmebedingungen. Ich hörte Markus mit einem Krachen knacksen und ein paar Aussetzern, obwohl wir uns beide quasi im Lande befinden und nicht im Ausland oder im Urlaub sind. Das ist eben so. Und ich habe jetzt gerade geschaut, ob ich das auf- oder zumachen soll, aber ich lasse jetzt offen. Es ist so, wie es ist. Ihr wisst, ich bin nicht der Modebewussteste, aber ja, es geht ja da auch um andere Sachen. Es zählt ja da der Fußball und nicht unser Aussehen, auch wenn wir es jetzt mit Video machen.
Gut. Stefan, es heißt Achtung, aus gegebenen und anders, sage ich jetzt mal.
Verstrahlter.
Ja, logisch.
Ja, das ist süß.
Wenn sowas once in a lifetime passiert, dann darf man schon mal strahlen.
Natürlich.
Ich meine,
ja.
Es überstrahlt jetzt nicht das legendäre 7:0 vom Ostersonntag 2008, aber es strahlt hell zu vielen Dingen, die in der jüngeren Vergangenheit ja nicht allzu sehr gestrahlt haben.
Ja, na dann strahle ich gleich weiter und ich würde sagen, wir starten wieder mit einem Rapid-Blog und auf dem folgt dann der Austria-Blog, weil ich bin ja abergläubisch und das hat letzte Woche sehr viel Glück gebracht, deswegen bitte weiter so.
Okay, ich habe zwar eine Erinnerung, dass du gestartet hast, aber ist ja wurscht, auf jeden Fall machen wir es en bloc.
Ich habe nicht.
Okay, passt schon. Dann ist trüglich meine Erinnerung, ja, ich bin halt schon ein bisschen älter wie du.
Ich merk's gerade.
Also was ist passiert? Es gab das Rückspiel zwischen Paide und Rapid, beziehungsweise Rapid und Paide. Die Esten waren zu Gast in Hütteldorf. Rapid hat dort ein bisschen mal wieder stark rotiert, sage ich jetzt mal, annähernd die B-Mannschaft, ist von Hoftorp aufs Feld geschickt worden. Es war ein nicht allzu sehr ereignisreiches Match. Nach hinten hat man so gut wie nichts zugelassen. Nach vorne hin hat man versucht, gewisse Akzente zu setzen. Hat es in Form von zwei Treffern geschafft. Und Stefan Mark kann das ja noch mit einblenden. Dann habt ihr es auch noch mal im Bild. Und hat sich eben einmal durch einen Treffer von Tilio und dann durch ein Elfmetertor von Schaub einen 2:0 Sieg geholt, war dann summa summarum 6:1 im Gesamtscore, ist damit locker aufgestiegen in das Europacup Playoff und dort wartet nun Heart of Midlothian. Schottischer Vizemeister, haben eigentlich in der vergangenen Saison erst im Finish am allerletzten Spieltag gegenseitig die Meisterschaft verspielt. Wer jetzt auf, verspielt, ich meine, das wäre eine große, Anführungszeichen, Sensation gewesen. Die haben die ganze Saison über tollen Fußball gezeigt, sich da wirklich, glaube ich, gewisse Herzen erobert und wären dann beinahe jetzt tatsächlich nach jahrelanger Domination von den Glasgow-Vereinen wieder ein Club gewesen, eben außerhalb von Glasgow, der da den Titel holt, hat dann eben in letzter Sekunde nicht geklappt. Und wie es so oft ist, auch wenn es jetzt dann nicht vom Titel gekrönt war, wer Erfolg hat, Begehrlichkeiten. Und so ist es eben auch bei den Hearts der Fall, die da doch einigermaßen auseinandergepflückt worden sind. Will ich es jetzt mal beschreiben, doch etwas größere Aderlass, den man dann hat verkraften müssen. Zahlreiche Stammspieler haben den Verein verlassen. Allen voran Top-Torjäger Lawrence Shankland ist zu den Rangers gegangen, Mittelfeldmotor Cammy Devlin ist zu den Rangers gegangen, auch Trainer Derek McInnes hat nach Glasgow verschlagen. Jetzt zuletzt ist Flügelspieler Alexandros Kyzeridis in die Türkei gewechselt und zum Beispiel auch ein Verteidiger Michael Steinwender ist nach Bochum abhanden gekommen. Natürlich hat man hier und da auch nachgebessert, keine Frage, aber ja, von der Eingespieltheit und gerade auch, wenn der Trainer weg ist und ein anderer da ist mit neuem Konzept, mit neuem Gerüst auch von der Mannschaft, lag in den ersten Spielen der Saison doch einiges im Argen. Im Juli musste man gleich, ohne dass schon die Liga losgestartet war, ja, kennen wir auch zu Genüge, loslegen gegen Sturm in der Champions League Quali. In Graz sah das eigentlich zeitweise ganz so schlecht aus, so würde ich mich erinnern, hat Sturm zur Halbzeit 1-0 geführt. Und da haben die Schotten in der ersten Hälfte auch gar nicht so schlecht mitgehalten. Am Ende wurde es ein klares 4-0, weil Sturm einfach top war in der Chancenauswertung. Und zu Hause gab es dann auch einen 2-0, also zu Hause in Schottland für Hearts aus der Richtung gesehen, eine 0-2 Niederlage dann gegen Sturm. Damit war man da, sagen wir mal, klanglos vom reinen Ergebnis her ausgeschieden. In der Liga ist man gleich gestartet mit einer 1-2 Niederlage in Aberdeen. Dann ging es weiter in Europa League Quali. Da hat man dann hartelos Benfica gezogen. Hinspiel völlig chancenlos, 1-6 untergegangen. Im Rückspiel, ja, wo es dann eigentlich um nichts mehr groß ging, gab es eben zu Hause ein 1-1. Und dazwischen konnte man den ersten Erfolg einfahren. Zu Hause gegen Dundee United gab es ein klares 4-0. Und am vergangenen Wochenende gab es einen Kantersieg, 6-2, das aber muss man sagen, hat 1 im Cup gegen Zweitligisten Inverness. Ich meine, ja, Zweitligist ist jetzt trotzdem nicht, wo man sagen muss, ja, da fährt man mal so locker drüber. Der Verlauf war zwar auch so, dass man in Führung gegangen ist in der ersten Hälfte, zur Halbzeit stand 1-0. Gleich nach der Pause 2 Tore kassiert, dann damit stand es eben 1-2, Nonane. Was man dann eigentlich durch Mato relativ schnell wieder zum 2-2 ausgleichen konnten. Dann schien alles schon so ein bisschen Richtung Verlängerung zu gehen. Bis zur 83. Minute stand es eben unentschieden. Dann hat Miller per Elfmeter zum 3-2 erhöht. Wilson sofort den Doppelschlag zum 4-2. Damit war die Sache irgendwie gegessen und der Zweitligist hat dann immer noch einmal probiert, schon auf die Tore geöffnet, alles nach vorne hin nochmal versucht in die Wege zu leiten. Und dann gab es eben noch 2 weitere Treffer in der Nachspielzeit, 91. und 94. sodass am Schluss dieses klare Ergebnis von 2-6 zu Buche stand. Also es ist irgendwie so ein bisschen Wundertüte, die jetzt nicht besonders gut gestartet ist, langsam in Tritt kommt, aber mit Sicherheit noch nicht die Form der Vorsaison erreicht hat. Sollte Rapid eigentlich zugutekommen, nichtsdestotrotz von den Kalibern, die man bisher vor sich hatte, sollten die Hearts doch eigentlich das Größte bisher darstellen. Also man arbeitet sich so sukzessive nach oben von der Gegnerkategorie her, meiner Meinung nach, weil am vergangenen Wochenende hat Rapid, denke ich mal, auch eine wirklich Macht Demonstration abgeliefert, hat den GHK zu Gast gehabt und konnte da vollauf überzeugen. Also 18-0, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute hat man da Gas gegeben. Und die einzige Sache, die eigentlich an diesem Abend nicht so toll oder nicht toll war, war die Verletzung von Jakob Schöller, der am Ende noch für 10 Minuten reingekommen ist, dann sich relativ bald schwer an den hinteren Oberschenkel gegriffen hat und da eben verletzt dann rausgegangen ist, sodass Rapid die letzten Minuten noch in Unterzahl gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz hat man wirklich losgelegt wie die Feuerwehr, durch Kara gleich einen Doppelpack 2-0. Dann hat Adams insgesamt einen Viererpack an den Tag gelegt. Zur Halbzeit stand schon 5-0. Und ja, aus Steirer Sicht muss man wirklich Angst und Bange sein, wenn man immer aus dem roten Teil der Steiermark gekommen ist. Die Schwarzen werden es wahrscheinlich mit Genuss gesehen haben, dass der GRK da wirklich in Hütteldorf auseinandergenommen worden ist. Muss sagen, wirklich Spielwitz großen an den Tag gelegt. Man hat nicht locker gelassen, sich nicht zurückgelehnt, nicht gesagt, ja, lass mal schon gut sein, sondern ist dann aus Rapid-Sicht immer weiter am Ball geblieben. Ist auf der einen Seite zu loben, auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, GRK vor allem in der Defensive inferior. Ich glaube, die einzig gute Möglichkeit war es, statt nur 1-0 durch Michol, der da im Rapid-Strafraum zum Abschluss gekommen ist, aber denke mal auch bezeichnet für diesen Tag, dass er den dann weit dann übers Tor gesetzt hat und da aus dieser eigentlich guten Möglichkeit nichts geworden ist aus GRK-Sicht. Mittlerweile eben auch zur Folge, dass Ferdinand Feldhofer beim GRK freigestellt worden ist. Co-Trainer Standfest übernimmt jetzt, der in Altach auch schon Cheftrainer war. Also schauen wir mal, wie es da in diese Richtung weitergeht. Aus Rapid-Sicht wirklich, wie gesagt, wirklich ein toller Abend. Ergebnis ist mit das höchste, das in der jüngeren Vergangenheit gab, von höchsten Ergebnissen, die wir bisher so einfahren konnten mit 11-1 und gegen GRK und 10-0 gegen GRK. Ja, aber zum Beispiel auch Harald Gazzetta hat da schon recherchiert, dass dieses Spiel nicht begründet, dass man einen Anspruch auf den Meistertitel hat. Aber wir haben erst 3 Runden gespielt und es war zwar ein wirklich gutes Spiel, aber in der Saison, wo immer diese Rekordsiege 76-77, 11-1 gegen GRK oder 83-84, 8-0 gegen Neusiedl oder wieder 85-86, 10-0 gegen GRK hat es Rapid in diesen Saison auch nicht geschafft, deswegen Meister zu werden. Also
ich finde es lustig, dass ich jetzt auch gelesen habe in der Stammtischgruppe, dass es ihnen schon wieder am Nerv geht, dass die Medien und so weiter, dass den Meisterbegriff und die Mission 33 schon wieder in den Mund nehmen. Und in unserer Sendung bist du der Erste, der das macht.
Nee, ich hab's, ja, aber ich habe jetzt nicht gesagt, deswegen sofort, wie es wie einige im Spaß gesagt haben, mal schauen, ob der Rathausplatz eben im Mai, Juni dann noch frei ist und den gleich reservieren zu können aus Rapid-Sicht.
Hören sagen habe ich schon gehört, dass den ein Verein aus Favoriten schon gemietet hat.
Ach so. Voraussichtlich. Ja, dann natürlich also. für das Double, obwohl gleich du ja gesagt hast, es gibt kein oberes Playoff, damit eigentlich auch kein Meistertitel, sondern man holt den Cup-Titel her. Aber,
ja, aber auch ja, der muss gefeiert werden.
Wäre ja lustig, wenn ihr den Cup-Titel dort feiert und wir die Meisterschaft. Ich glaube, dann müssten wir wirklich sagen, Stefan, wenn es dazu käme, das war es dann mit No-Go, weil besser wird es wahrscheinlich kaum noch werden. Mhm. Jo, also das war soweit eigentlich mein Bericht von diesen Rapid-Spielen. Natürlich.
Mich würde noch interessieren, wie du das 8-0 einschätzt. Ich will jetzt auch nicht der Schwarzmaler sein und ich bin natürlich da aus dran in dem Podcast, wie ich jetzt ich glaube schon inflationär gesagt habe in den letzten Folgen. 8-0 gegen den GRK, beeindruckend. Natürlich 8 Tore musst du mal schießen, auch so dranbleiben. Das ist wirklich beeindruckend und und jetzt sage ich unter Anführungszeichen Machtdemonstration gewesen, weil war es wirklich eine Machtdemonstration gegen den GRK, der jetzt das zweite Mal und wahrscheinlich jetzt auch das dritte Mal in Folge gegen den Abstieg spielen wird. Die letzten Rapid-Spiele waren alle gegen Gegner, die in der letzten Saison nicht im oberen Playoff waren. Und dann kam ja Rapid vollkommen frisch in dieses Spiel nach diesem Trainingsspiel am vergangenen Mittwoch, wo man dann auch noch eigentlich sehr lange Regenerationszeit hatte, weil man ja nicht am Donnerstag spielt, sondern am Mittwoch spielt. Also eigentlich spricht ja schon sehr viel dafür, dass dieses 8-0 nicht so aussagekräftig ist, wie sich viele Rapidler wünschen oder fehlinterpretieren vielleicht auch.
Von viele würde ich nicht, glaube ich, sowieso nicht reden. Also
okay,
nein, es gibt doch wirklich einige, die da auf die Bremse treten und sagen, ja, soll man die ganze Geschichte nicht so hochhängen. Von die erwähnten, von dir Parameter stimmen ja alle, ne? Also das muss man ja fix so sagen, das ist so. Der GRK hat sich da wirklich bei ein willkommenes Opfer, wenn man das so sagen darf. Rapid hat das zwar sehr, sehr gut ausgenutzt, aber das ist jetzt nicht unblickbar zu sagen, ja, und gegen Sturm und gegen die Austria und gegen Salzburg und gegen den LASK wird man ähnlich realisieren können oder überhaupt sagen können, man wird da fix dann irgendwelche Siege einfahren, nur aufgrund dieser Partie. dieser Abend, dieses Match war wirklich sehr toll, war auch so gut, wie ich schon lange jetzt nicht mehr gesehen hat. Und gerade auch gegen die kleinen Gegner hat sich ja Rapid die vergangene Saison sehr schwer zu Hause, mitunter dann auch zu Hause getan. Von daher finde ich Erfolge feiern, wie jetzt ist, aber sich deswegen jetzt gleich irgendwas einbilden oder sagen, so geht's nahtlos weiter oder irgendwelche Ansprüche deswegen generieren, nein. So wie du es auch richtig gesagt hast, wir unser Startprogramm war mit Sicherheit bis jetzt, wenn ich so sagen will, dankbar. Also da hat es die Austria doch um einige Schwere gehabt mit den Gegnern schon. Die wahren Aufgaben oder die großen Aufgaben werden jetzt in den nächsten Wochen dann kommen, wenn man eben Harz hat, wenn man dann Sturm hat, wenn man dann Salzburg hat. Dann werden wir Mitte September oder Richtung Länderspielpause dann uns zusammensetzen können und sagen, okay, ist es jetzt wirklich in ähnliche Richtung weitergelaufen von reinen Erfolgen her, bis jetzt 8 Pflichtspiele, 8 Siege, und darf man von größeren träumen oder werden wir dann doch ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt?
Und was ist deine Einschätzung?
Ich bin irgendwie so in der Mitte, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich positiv gestimmt bis jetzt. Also ich finde schon, dass man gewisse Sachen stark verbessert hat im Vergleich zur Vorsaison. Das ist wirklich, was jahrelang ja die Stärke war oder eine der Stärken von der Austria, dass man als Einheit auftritt, dass es bei Rapid derzeit sehr wohl zu sehen ist. Aber wir wissen auch alle, im Erfolgsfall ist es wesentlich einfacher, das zu leben, beziehungsweise dass es so diesen Anschein hat. Und fix ist natürlich auch, es wird nicht ewig so weitergehen. Wir werden nicht keine Invincible Season erleben, wo Rapid durch das Feld durchpflügt und alles niedermacht, sondern es wird dementsprechend auch irgendwann die Rückschläge kommen. Und dann wird es besonders spannend, wie reagiert man auf diese Rückschläge? Sagt man dann, okay, und jetzt erst recht und legt den Schalter wieder um, oder kommt man da halt so einen vielleicht ähnlichen Strudel hinein, wie es in der Vorsaison der Fall wäre, wo man da halt nach einer Top-Start dann irgendwann halt auch die Unserie hingelegt hat?
Also ich glaube, dass in den nächsten 4 Spielen wird sich zeigen, wohin die Reise von Rapid geht. Ich meine jetzt nicht, ob Conference League Liga-Phase oder nicht, sondern vor allem die 2 Meisterschaftsspiele. Ja, das eh auch. Aber ich meine jetzt, wenn man in die Liga-Phase der Conference League kommt, bedeutet das nicht, dass das eine erfolgreiche Saison ist, wenn ich an letztes Jahr denke. Deswegen denke ich, dass da die 2 Bundesligaspiele schon mehr Richtung zeigen.
Ja, aber wir wissen alle auch, in puncto, wenn man es so hernimmt, von Art 1, den seinen Ansprüchen und dann auch die ganze Situation, die es bei der Austria nach wie vor gibt, mit gewissen Schulden, mit gewissen Bewegungsunfähigkeiten, die gestern heute bei uns aus anderen Gründen auch da sind, Kader vielleicht noch breiter, noch qualitativ besser aufstellen zu können, habt ihr in der Vorsaison eine bessere Saison gespielt, auch von der Endplatzierung daher wie Rapid. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass Rapid-Spieler irgendwo begehrter sind oder waren und auch höheren Preise erzielt haben, was eben mit ein Grund ist, weil man halt in der europäischen Liga-Phase mit drin war. Von daher.
Ja, aber da redest du von der vorigen, nicht von der vorigen, genau, sondern
aber,
von der vorvorigen
Saison. Aber ich wollte jetzt den Bogen schließen zu dem, was du gesagt hast eben. Von daher wäre das auch schon wieder ein großer Erfolg in Richtung mögliche zukünftige Transfers, wenn man erneut in die Liga-Phase kommt.
Genau,
sportlich werden wir dann sehen.
Die sportliche Leistung in der letzten Saison von Rapid lag nicht an der Conference League Liga-Phase, wegen der Überlastung.
Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Ich wollte sagen, aus zukünftiger potenzieller Transfersicht da wieder reinzukommen, damit sich die Spieler dort beweisen können und auch in Richtung dieses Punktesystem, was ja zum Beispiel bei einem Barry einen England-Transfer versaut hat, ist halt in diese Richtung schlussendlich dann sehr wahrscheinlich gewinnbringend. Wie es dann sportlich läuft, es kann eigentlich nur besser laufen, wie in der Vorsaison sollte man da reinkommen, wird man dann sehen. Ist ein ganz anderes Blatt.
Apropos breiter Kader, so breit wie Rapid im Management aufgestellt ist, ist quasi kein anderer Club. Man kann jetzt da schon fast sagen, dass auf 3 Spieler ein Manager kommt.
Nachdem man 34-Mann-Kader haben, wäre das wirklich extrem schlimm, wenn es tatsächlich so wäre. Aber ja, da hieß es wohl eben, Organigramm soll verbreitet werden oder aufgestellt, bla bla bla. Also ich habe auch schon eine gewisse Stimme gehört, die und auch Kommentare gelesen. Also auf der einen Seite Erik Niederseher und Daniel Mandl, war ja beide bei uns schon als Experten zu Gast gewesen, haben da schon in Kolumnen ihre Expertise kundgetan, und die sind beide eben der Meinung, dass Rapid damit auch intern gewissen Druck erhöht, dem sich manche mit ihren Rollen nicht mehr so sicher sein können, wo dann eben ein Wolfgang Fiala aus Ried kommt, der dort gute Arbeit geleistet hat. Aber wir wissen alle auch, wie man es letztlich mit Sicherheit nicht 1:1 auf Trainer umlegen. Aber wer in der Provinz, Anführungszeichen, überzeugt, muss noch lange nicht in der Hauptstadt dann auch realisieren. Und wir wissen zudem, Rapid ist ein Pflaster, wo schon diese lange Zeit diese Mentalität war, haben wir schon ewig so gemacht, wir wollen das auch weiterhin so machen und nur nicht zu viel ändern und wir kochen das so schön im eigenen Saft. Es hat den Anschein, als würde es hier mal ein Schlussstrich gezogen werden und es nicht weiter in diese Richtung gehen und dann eben auch mit dieser Fiala-Bestellung da eben manch dem einen oder anderen die Route ins Fenster gestellt werden. Ob es tatsächlich so ist, ich hoffe es, aber man wird auch hier erst die Zukunft weisen, ob es tatsächlich so ist und in diese Richtung dann Sachen weiter vorangebracht werden.
Aber wenn man sich so die Aufgabenaufteilung anschaut, was macht Stefan Hoffmann und Markus Katzer dann noch? Außer vielleicht Transfers, aber das ist jetzt da ja auch nicht der Hauptbrotjob. Und ja, Katzer hat schon viele Transferüberschüsse erzielt, aber auch da ist das Werkel ein bisschen in Stocken geraten, muss ich sagen, für das, was er da in der letzten Saison sich immer auszeichnet hat. Lasst er diese Saison oder in diesen Transferfenster groß zu wünschen übrig.
Ja, ich meine, das war ja kein Geheimnis und ist schon lange eigentlich so von Rapid kundgetan worden. Es gibt eigentlich nur wirklich noch Neuzugänge, wenn vorher Abgänge gibt von Stammspielern. Bisher ist aber weiterhin ein Amané da und dieser die meisten Gerüchte gab. Bisher ist weiterhin ein Royao da, der teilweise mal ein Kandidat war. Ein Boller ist immer noch mit am Start. Und wenn sich hier in diese Richtung nichts tut, dann wird man hier auch nicht reagieren. Ich glaube, selbst wenn jetzt ein Wurmbrand, der jetzt zuletzt in den letzten ein, zwei Partien wieder ein bisschen mehr zum Zug gekommen ist und auch für mich einen besseren Eindruck hinterlassen hat, noch weggehen sollte, glaube ich, wird hier nichts mehr groß getan, weil man einfach weitere Waffen noch in der Hinterhand hat, die Rolle zuletzt gut, also sogar besser ausgefüllt haben. Das jüngste Gerücht war jetzt ein Zvetkovic, ob man darauf tatsächlich irgendwas geben kann, dass es die Türkei zu Samsunspor ziehen könnte. Sei dahingestellt, aber denn ich denke mal, auch dann ist man mit einem Masseler, der jetzt erneut in der zweiten Mannschaft 30 Minuten gekriegt hat, und einem Ahusu, den man noch in der Hinterhand hat, den glaube ich vor 2 Monaten hieß, er hat eine Viruserkrankung, fällt deswegen aus und irgendwie immer noch nicht wieder zurück ist, so breit aufgestellt, dass man auch das dann über kurz oder lang abfangen kann.
Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und
auch ich genauso.
Wie sich es da im Management weiterentwickelt.
Ja, Steffen Hofmann ist im Pauseninterview von Sky schon ein bisschen aufgemacht worden, dass da zahlreiche seine Agenten, die zuletzt eigentlich bei ihm drin standen, jetzt dann eben auf Wolfgang Fiala übergehen sollen. Ich glaube, er wusste auch nicht so hundertprozentig, was er dazu sagen soll. Bei Markus Katzer sehe ich jetzt nicht die riesigen Veränderungen. Könnte aber natürlich sein, wenn er Rapid dann auf der einen Seite oder Katz auf der anderen Seite, weil man schon mal was im Gespräch sagen sollte, man geht getrennte Wege, dass dann Fiala diese Rolle komplett einnimmt oder zu seinen Agenten mit dazukommt. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, zu viele Köche verderben den Brei, kann ich dazu nur sagen.
Ja, du hoffst es natürlich, das ist natürlich verständlich.
Du kannst mir gar nicht sagen, wie wurscht mir das ist, wie viele Sportdirektoren Rapid hat. Ich finde es nur, manchmal habe ich halt das Gefühl, dass sich Rapid übernimmt, auch weil es kostet ja auch alles Geld.
Ja, du.
Nicht der Finanzchef von Rapid und da habt ihr ja eh ein andere und anscheinend auch eine sehr kompetente Frau, aber ich finde es halt trotzdem komisch. Ist man da nicht mutig genug, dass man Rapid-Legenden irgendwie vor die Tür setzt? Oder ist das Präsidium doch nicht so stark und unabhängig, wie es vorgibt zu sein? Stefan Hoffmann in seinen Interviews ist ja oft, macht oft eine unglückliche Figur, obwohl das jetzt in letzter Zeit schon sehr viel besser ist. Seitdem er anscheinend auch den Lebensstil geändert hat, finde ich. Also deswegen wundert mich auch der Zeitpunkt, weil man jetzt auch ein bisschen Ruhe in den Verein gebracht hat. Man ist wieder gut in die Saison gestartet. Mit dem Trainer dürfte man zufrieden sein. Da dürfte auch gute Arbeit machen. Der Kader dürfte gut sein. Man hat auf ganzer Ebene und auf ganzer Linie gute Ergebnisse. Und dann plötzlich bringt man von außen hin, oder so würde ich es reininterpretieren, potenziell Unruhe rein.
Nee, da gebe ich dir recht. Und ich meine jetzt auch nicht, dass du speziellen Personen oder bei Rapid irgendwas Schlechtes willst. Aber du hättest mit Sicherheit, und das kann ich natürlich aus Rivalensicht verstehen, nichts dagegen, wenn sich Rapid weiter selbst im Weg steht, ob durch die Personalentscheidung oder die Personalentscheidung geschuldet, sei dahingestellt, aber wäre natürlich, deswegen meine ich in deinem Sinne. Und wie es dann tatsächlich kommt, kann Stand jetzt noch keiner sagen. Und dass Steffen Hofmann sowohl von seiner Präsentation auch von seinem Aussehen jetzt zuletzt wieder im besseren Licht dastand, da muss ich dir auch voll und ganz beipflichten. Ansonsten wird man es halt einfach abwarten müssen, was jetzt dann noch passiert und wie die Agenten laufen. Aber es war wohl schon gewissen Artikeln zu entnehmen, dass halt eben im Herbst, Winter bei Rapid schon klar war, okay, man will jetzt nicht erneut große Rochaden einleiten, beziehungsweise nach Ende der letzten Saison und sagen, okay, Hoftor wird dann doch nicht und jetzt kriegt wirklich so wenig Zeit und man fängt wieder irgendwie neu an, sondern halt wirklich intern auf gewisse Dinge, Personen und Prozesse zu schauen, um zu sagen, hier wollen wir noch jetzt feiner justieren, hat eine Taskforce eingesetzt, die ganze Sache eben besser beleuchten soll und hat sich anscheinend auch nicht davor gescheut, extern sich gewisse Hilfe zu holen und externe Ex-Funktionäre zu befragen und sagen, hey, wie ist euer Blick von außen? Wie seht ihr das so? Was wäre euer Ratschlag? Wo wir natürlich von unserer Seite aus, NoGo-Seite jetzt dann auch gedacht haben, okay, sind wir gespannt, wer da alles so von den Exlern befragt worden ist. Also zum Beispiel Peter Packholt, der immer noch der letzte Meistertrainer ist, wurde nicht befragt.
Ja, gut. Dazu kann ich jetzt auch nicht viel sagen, aber ich finde, dass Hoftorup und Markus Katzer noch im Amt sind, das liegt allein daran, dass die Europacup-Quali dann noch geschafft wurde, glaube ich. Also wenn das in die Binsen gegangen wäre, wäre Hoftorup fix Geschichte geworden.
Ich glaube, bei Markus Katzer wirklich fix, bei Hoftorup, ja, es ist spekulativ.
Naja, Hoftorup ist ja so ein Sohn, Kind Markus Katzer, die Idee Markus Katzers und der wäre wahrscheinlich ein sogenanntes Bauernopfer dann gewesen.
Maybe.
Ja, aber ja, sehr langer Rapid-Block. Es tut mir leid, liebe Austrianer. Es tut mir wirklich leid, aber es war mir schon ein Bedürfnis, diese Fragen zu stellen.
Ja,
wenn ich schon mal Fragen habe und du nicht jeden Aspekt schon in deinem Monolog erklärst, den ich fragen wollte.
Ja, ist ja alles gut und richtig, aber man kann auf jeden Fall sagen, erfolgreich war es auch bei der Austria. Gerade am vergangenen Donnerstag hat man es doch extrem auf die Spitze getrieben und ja, aber hat da, glaube ich, mehr mitnehmen können, als dass man Körner gelassen hat. So hat es zumindest einen Eindruck gemacht.
Ja, glaube ich auch. Und das, was mir so imponiert derzeit, ist, ja, wir spielen jetzt nicht den schönsten Fußball. Das kann man sowohl auf das Weiterspiel auslegen, als auch auf das Hartberg-Spiel. Aber auch wie der Markus vorher schon gesagt hat über Rapid, man sieht eine Saison mehr und wieder mal, dass die Mannschaft funktioniert und dass der Zusammenhalt funktioniert und dass, wenn jemand Fehler macht, ein anderer da ist und diesen Fehler ausbessert, zumindest versucht, ihn auszubessern. Und das, was mir weiter imponiert, ist auch nach diesem skandalösen Last-Match in der letzten Woche mit dieser skandalösen Abseitsentscheidung. Und wenn man 1-0 in Führung ist, dann sage ich noch einmal, nimmt das natürlich Einfluss auf den Spielverlauf. Und diese Chance wurde die Austria genommen. Es war dann eine klare 2-0 Niederlage. Und natürlich muss man sich da auch wieder mal aufrichten. Natürlich muss man sich da auch wieder erst mal sammeln. Und natürlich kann man da dann auch über mehrere Spiele damit hadern, mit schlechten Leistungen, mit schlechten Schiedsrichterleistungen und so weiter und so fort. Und da bin ich wirklich stolz drauf, so stolz ich auf diese Mannschaft sein kann, weil ich habe ja tatsächlich da wenig bis keinen Einfluss außer meiner Stimme, die dann immer in Mitleidenschaft gezogen ist, wenn ich im Stadion bin, dass sie das abschütteln konnten und dass sie auf jeden Fall es geschafft haben, durch harte Arbeit, durch Fleiß am Platz, durch Fleiß neben dem Platz, das Momentum auf ihre Seite gerückt haben. Und da muss ich schon sagen, das ist natürlich die Leistung von allen. Das ist nicht nur die Leistung von einzelnen Spielern, sondern das ist auch die Leistung vom Trainerteam, die es schaffen, seit der Sommervorbereitung die Mannschaft auf die Gegner einzustellen, zu rotieren, so zu rotieren, dass Spieler verschiedene Positionen begleiten können, dass Spieler rausrotieren können, ohne dass sie große Lücken hinterlassen und natürlich auch das, was sich die Fans jetzt schon lange gewünscht haben, dass jetzt tatsächlich passiert, nämlich dass man auch den Jungen die Chance gibt, zu überzeugen und auch dahergehend die Chance gibt, sich in die Auslage zu stellen. Das Spiel gegen Beiter war natürlich ein das erwartbare schwere Spiel. Es ist 1-2 verloren gegangen nach 90 Minuten. Das heißt, man hatte dasselbe Ergebnis wie im Hinspiel. Also nicht das, ja, eigentlich schon dasselbe Ergebnis, nur im Hinspiel war halt Heim- und Auswärtsrecht umgekehrt. Und deswegen gab es dann insgesamt ein 3-3 Unentschieden und es musste in die Verlängerung gehen und ging dann Teaser auch noch ins Elfmeterschießen. Aber wie das ausgegangen ist, das erfahrt ihr nach der Werbung. Nein, wir haben leider keine Werbung, sonst wäre es, ja. Auf jeden Fall, ja, war es so, dass Beiter sehr aggressiv war, das Spiel relativ früh in die Hand genommen hat und Austria hat sich auf die Stärken konzentriert, auf die man sich in dieser Saison schon des Öfteren konzentriert hat. Und das ist jetzt bis auf den WRC eigentlich relativ oft gut gegangen, nämlich aufs Verteidigen. Man hat in dieser Saison jetzt auch schon öfters zu Null gespielt. Das war zu diesem Zeitpunkt in der letzten Saison undenkbar. Und man hat auch gesehen, dass man gegen Beiter gut verteidigt hat. Man war 2-0 hinten, aber man hat eben dann auch nicht aufgesteckt. Man hatte auch ein bisschen das nötige Spielglück, muss ich sagen. Beiter hatte ja dann noch in der 75. oder 65., ich weiß jetzt nicht, einen Stangenschuss. Und Radlinger hat auf der Linie gut gehalten grundsätzlich, obwohl diese Abprallbälle, das war ja auch das 1-0 Gegentor, wo er angeschossen, wo er eine Parade gemacht hat und unglücklich den Ball wieder in die Mitte abprallen hat lassen, der Beiter-Spieler den Ball bekommen hat und dann schön abgeschlossen hat zum 1-0. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich will ihn jetzt nicht auch jede Woche für Woche an den Pranger stellen, weil er dürft andererseits, das muss ich jetzt positiv sagen, seine Position in der Mannschaft gefunden haben. Und das meine ich jetzt nicht mit der Position am Spielfeld, sondern in der Hierarchie des Teams, dürfte ein ganz wichtiger Baustein auch sein und ist schon noch wertvoll für eine Mannschaft und da muss man dann halt auch mit seinen Schwächen leben, weil man eben auch gesehen hat, dass er zum Beispiel auf der Linie irrsinnig stark ist und irrsinnig schnell auch schnelle Reflexe hat und auch im Rauslaufen sehr gut ist und Räume und Winkel zumachen kann. Das heißt, wir haben halt in unserem Tor einen Torhüter mit Schwächen und aber auch mit Stärken und ich glaube, das sollte jetzt einmal für eine Zeit gewesen sein, ihn zu kritisieren, weil wir ja wissen, was wir an ihn haben. Aber trotzdem sind mir zwei Muster aufgefallen. Das erste ist eben dieser Abprall in die Mitte und das zweite ist, wenn Boateng in der Verteidigungsbewegung ist, dann macht er das alles nur halbherzig. Das war bei einem Kopfballtor gegen den LASK, wo Boateng schlecht verteidigt hat und das war jetzt dann auch beim Tor gegen Paita, wo Boateng angedeutet hat, anzugehen und sich dann aber doch dagegen entschieden haben oder es war ihm dann halt doch der Meter zu viel. Das ist halt noch das, wo er an sich arbeiten muss in der Bewegung gegen den Ball, wenn die Austria tief im Block steht und gegen den Ball arbeitet, dann muss er einfach noch zweikampfstärker werden und auch in die Zweikämpfe gehen und nicht davor zurückzuschrecken. Und dann wird er auch ein Stürmer, der eine Klasse besser ist, weil heutzutage brauchst du einfach ein Gesamtpaket und da geht das einfach nicht, dass du nur vorne stehst und auf den Ball wartest. Das funktioniert einfach im modernen Fußball nicht und Boateng muss da einfach noch an sich arbeiten, hat das dann aber wieder gut gemacht, indem er hellwach war, den Beiter-Tormann früher angelaufen ist und einen Abstauber dann zum 2-1 verwandelt hat, der dann die Austria auch in die Verlängerung gebracht hat. Die Verlängerung ist, wir haben es in den Social Media Kanälen gepostet, die Statistik, das war eine eindeutige Sache. Beiter war einfach die stärkere Mannschaft. Die Austria hat eigentlich ständig verteidigt und ich glaube, für die Herzgesundheit war das dann im Endeffekt gut, weil man einfach ein Pulstraining hatte, immer einen hohen Puls, dann gleich wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Also es war eine sehr, sehr aufregende Nachspielzeit. Wenn man sich jetzt dahingehend die Wiederholung anschaut, beziehungsweise die Highlights anschaut, der ORF hat ja 9-minütige Highlights. 9 Minuten Sky, schaut euch mal 9 Minuten Highlights an, statt immer eure komischen 5 Minuten Highlights mit schlechter Kameraperspektiven. da sieht man, dass Beiter eigentlich in der Nachspielzeit nur drei große Chancen hatten. Wenn man sich die Nachspielzeit live angeschaut hat, dann hat man das Gefühl gehabt, die haben 100 große Chancen. Aber ja, so ist es. Man kam dann ins Elfmeterschießen. Zwei Dinge, die Austria diesmal gut gemacht hat oder die für die Austria gesprochen haben, ist, erstens mal hat Shahin Radlinger wieder einen Elfmeter gehalten. Da gibt es keinen Nachschuss beim Elfmeter. Deswegen auch egal, wohin der Ball fliegt. Und das Zweite ist, dass die Elfmeter vor der Osttribüne stattgefunden haben. Das war beim letzten Elfmeterschießen auch auf der Gegenseite. Das ist natürlich dann schon noch mächtiger, wenn gegen einer fast ausverkauften Fantribüne das Elfmeterschießen stattfindet. Und das hat sich dann noch bezahlt gemacht, weil Beiter einmal an die Stange, einmal verschoss. Also einmal hat Radlinger gehalten und im Gegenzug dessen haben 4 von 5 Austrianern ihre Elfmeter getroffen. Markovic hat an die Innenstange getroffen und der Ball ist wieder rausgehupft. Gott sei Dank ist das nicht zum Verhängnis geworden, aber man ist dann jetzt wirklich historisch unter Anführungszeichen seit dem Reset, seit dem sportlichen wieder mal in einem Playoff dabei. Es geht gegen Braga aus Portugal, Meisterschaft Vierte in der letzten Saison, haben sich gegen Dynamo Minsk durchgesetzt, einen belarussischen Verein, haben daheim gegen Dynamo Minsk 1-0 gewonnen und dann auswärts in Bulgarien haben die gespielt, anscheinend nicht in Weißrussland, haben dort ein 0-0 geholt und sind dadurch mit einem Gesamtscore von 1-0 aufgestiegen. Ja, und jetzt liegt die halbe Mannschaft oder die Dreiviertelmannschaft brach mit einem Magen-Darm-Virus und mussten die zweite Meisterschaftsrunde in Portugal absagen in Rücksprache mit dem Verein, weil einfach nur 3 Tormänner und 7 Feldspieler zur Verfügung standen, glaube ich, gelesen zu haben. Und aus diesem Grund bin ich gespannt, wie das am kommenden Donnerstag wird, wenn die Austria nach Portugal reist, um in Braga zu spielen. Ich glaube, dass man davon nicht mehr viel merken wird, weil wenn das ein normaler Magen-Darm-Virus ist, dann ist das in 24 Stunden erledigt, im Grunde genommen. Dann ist man noch 1-2 Tage schwach, aber dann kommt man relativ schnell wieder zu Kräften. Vor allem bei Sportlern wird das wahrscheinlich schneller gehen als bei so normalen Leuten wie unser einer ist. In Portugal hat die Meisterschaft bereits begonnen. Da war das erste Spiel gegen, und ich spreche es jetzt einfach so aus, wie man es liest, weil ich kann kein Portugiesisch, deswegen verzeiht es mir bitte. Aber sie haben gegen den FC Moreirense gespielt. Wer das richtig aussprechen kann, nur zu, sprecht das aus, ich kann es nicht. Das war ein 2-2. War in der vergangenen Saison 7. in der portugiesischen Liga. In dieser Saison, Braga, nochmal zur Erinnerung, war 4. In der zweiten Runde hat Moreirense gespielt gegen Arouca. Das war eine 4-0 Niederlage. Vielleicht lässt sich das dann auch so ein bisschen die Stärke von oder die Form von Braga ein bisschen besser einordnen, wenn man merkt, dass der erste Gegner, gegen den die 2-2 gespielt haben, jetzt in der zweiten Runde 4-0 verloren hat. Arouca war übrigens in der letzten Saison 8., also ziemlich auch im Tabellenmittelfeld, ähnlich wie der letzte Gegner. Und gegen Minsk, die ja auch nur ein Zehntel ihres Kaderwerts haben, von Braga dann auch nur 1-0 zu gewinnen, ist wahrscheinlich unter den Ansprüchen vom Braga. Das heißt es aber nicht, dass die Austria plötzlich der Favorit für dieses Spiel ist. So realistisch kann ich das einschätzen und schätze ich es auch ein. Braga ist natürlich der absolute Favorit, wird auch in manchen Interviews schon als Bonusspiel gesehen. Nichtsdestotrotz haben die Underdogs immer wieder Chancen, da zu gewinnen und auch gute Ergebnisse einzufahren. Und ich denke mal, wenn man es schafft, auswärts in Portugal ein gutes Ergebnis zu erreichen, dann wird in Wien alles drinnen sein. Es geht da wieder über die Mannschaftsleistung. Sowohl Rapid als auch Austria spielt ja jetzt eigentlich nur international. Das heißt, am Wochenende gibt es keine Meisterschaftsrunde. Es gibt jetzt das Hinspiel am Donnerstag gegen Prager und kommende Woche dann ist das nächste Spiel gegen Prager in der, im Horststadion. Am Sonntag dann das Auswärtsspiel gegen Salzburg und dann das WSG-Spiel, was jetzt eigentlich am kommenden Sonntag wäre, ist dann am Mittwoch ein Abendspiel. Und ja, also ich bin gespannt, wie stark Prager dann wirklich ist. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist es das, dass Prager erst nach den Austria-Spielen zur alter Stärke zurückfindet.
Ja, was mich noch zum Beiterspiel interessiert hätte, Stefan, es waren jetzt eigentlich mit Schein Radlinger, mit Dragovic und Fischer wirklich nur drei erfahrene Spieler in der Startelf. Hat dich das überrascht? Also dass Ranftl auf der Bank geblieben ist, dass die beiden Lies auf der Bank geblieben sind, wovon der eine auch WM-Starter oder WM-Teilnehmer war, mit zwei Spielen dort auf dem Buckel, also die ja schon vielleicht andere Attribute noch ins Rennen geworfen hätten. Ja, ich weiß, wir haben immer darüber geredet, aus der ist zu alt und so weiter, aber gerade in dem Match dann vielleicht so sehr auf die Jugend zu setzen, meinst du, es war irgendwie, am Ende ist alles gut gegangen, aber doch ein zu großes Risiko?
Ich weiß nicht, ob das ein zu großes Risiko war, weil wenn ich an die letzte Runde im Europacup denke, dann hat man es ja aus der Not heraus mit so einer jungen Mannschaft probieren müssen, weil ja Dragovic da die Gehirnerschütterung hatte, Eggestein war angeschlagen und so weiter und so fort. Und da ist es auch gut gegangen. Und ich finde halt, dass die Jungen jetzt extrem wachsen in diesen Spielen. Und da diese junge Unbekümmertheit dann noch einmal im Europacup aufzeigen zu können, anscheinend extrem motiviert. Also es funktioniert gerade. Ich hoffe nur auf der anderen Seite, dass es die Jungen dann nicht ausbrennt oder überheblich macht. Aber ich glaube, dass da die Steuerung und das Gespräch zwischen Trainerteam und Mannschaft da schon ganz gut ist. Aber es war jetzt schon oft so, dass Fischer und Ranftl wechseln sich derzeit ab mit der Kapitänsbinde, auch mit den Startelf-Einsätzen. Auch Ranftl geht in die Innenverteidigung, dass Nodim draußen spielen kann auf Ranftls angestammter Position, wo es noch in der letzten Saison geheißen hat, dass es keinen stärkeren Rechtsaußen gibt und fleißigeren Rechtsaußen als Ranftl. Der ist dann jetzt schon, muss jetzt schon ziemlich früh in der Saison um seinen Startplatz bangen auf seiner angestammten Position. Aber er sieht das auch selbst positiv und sagt, er kann überall spielen, auch Innenverteidiger spielt er ganz gern. Also ich bin gespannt, wohin das führt. Aber man zeigt einfach, dass man jetzt nicht den großen Kader hat und nicht den breitesten Kader hat. Aber die Spieler lassen derzeit das alles mit sich machen und verlieren da keine Motivation. Natürlich auch aus dem Grund, weil es derzeit funktioniert und weil man Erfolge feiert.
Genau, und so wie ich schon eingangs gesagt habe, man die Auszeit hatte diesen Schwung vom Aufstieg ins Playoff mitnehmen können nach Hartberg.
Genau, hat nach Hartberg den Schwung mitnehmen können. Nodim hat dann sogar noch jetzt habe ich noch gar nicht über Hartberg gesprochen, gell? Jetzt habe ich so lange über das andere Spiel geredet. Ja, aber ich mache das jetzt kurz. War jetzt auch kein Leckerbissen vom Spiel her. Die Austria hat zwar jetzt nicht so total müde gewirkt, aber hat viele Spielanteile den Hartbergern überlassen. Die haben halt nichts draus machen können. Die Austria hat 2-0 gewonnen. Das 2-0 war ein schöner Steingelpass von Fischer auf Hetwer. Und das 1-0 war ein schöner Schuss von Nodim oder ein schlechter Schuss von Nodim eigentlich, wie er selber gesagt hat. Okay. Der soll aber dann immer schlecht schießen, wenn das seine schlechten Schüsse sind. Und man hat die ersten drei Punkte eingefahren. Hartberg war ja so ein bisschen ist kein Angstgegner, aber ist natürlich schon ein unangenehmer Gegner, weil es ja grundsätzlich auch eine spielstarke Mannschaft war und die jetzt in den ersten Runden auch immer knapp verloren haben. Aber ja, es hat sich gezeigt, dass die vorne einfach zu ungefährlich sind, dann unterm Strich, so muss man das sagen. Und andererseits hat es mich gefreut, nicht nur, dass Nodim seine Mühen in den letzten Wochen auch durch ein Tor belohnen konnte, sondern auch, dass Hetwer endlich einmal getroffen hat. Der hat nämlich jetzt wirklich auch von Spiel zu Spiel große Fortschritte gemacht. Gegen Lask habe ich den noch als Fremdkörper in den Kontern bezeichnet. Jetzt hat er das 2-1 gegen Beiter eingeleitet und auch gegen Hartberg eine gute Performance hingelegt und seinen Auftritt auch noch mit dem 2-0 gekrönt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber du machst die Punkte. Du musst jetzt nicht mehr anhören, dass du Tabellenletzter bist. Du bist jetzt im nächsten Spiel nicht mehr das Kellerduell. Das macht ja auch was mit dir, auch wenn erst drei Runden gespielt sind und ich das noch immer lächerlich finde, auch dass Hartberg jetzt Tabellenletzter ist. Ja, sagt meiner Meinung nach noch null aus. Aber Und auch, dass Rapid jetzt Tabellenführer ist, sagt jetzt auch noch null aus. Aber es ist halt so, man muss halt drüber reden. Und natürlich tut es weh, wenn man die eigene Mannschaft ganz unten liest. Und ist es schön, wenn man die eigene Mannschaft ganz oben liest. Aber wie gesagt, nach 3 Runden kann man noch wenig bis gar nichts sagen.
Ja, und trotzdem hielt es ein Verein nach 3 Runden schon für nötig, den Trainer rauszuschmeißen. Also, ja.
Ja, wobei ich da auch nicht weiß, weil ich meine, wenn jetzt da, okay, wenn das jetzt ein Derby war, okay, aber wenn die Austria gegen Salzburg 8:0 verloren hätte, wüsste ich nicht, ob man da den Stefan Helm und die finanziellen Sorgen jetzt mal beiseite geschoben, aber GRK hat ja auch finanzielle Sorgen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob, also auch gleich am Anfang der Meisterschaft und sie haben das letzte Spiel gewonnen, also sie haben nicht einmal so 0 Punkte, der GRK, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der einzige Grund war oder ob das einfach ein ausschlaggebender Grund war. Auch die Pressemeldung vom Feldhofer war relativ freundlich und hat auch relativ harmonisch gewirkt, meiner Meinung nach. Also ja, das muss ein anderer Podcast beurteilen, warum.
Richtig, richtig.
Ja. Dann? Gut, Markus, dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange über Beitrag gesprochen habe. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber du hast mich versucht zu unterbrechen. Ich habe es nicht gehört.
Alles gut, alles gut. Schauen wir zum Tippspiel.
Genau.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Yes, hier schaut es folgendermaßen aus, liebe Freunde. Der Fred liegt an der Spitze mit 62 Punkten, gefolgt von Katholischen mit 58, dann der Paddy 54 und der Jakob jeweils 54 Punkte, Rapidler for Life und Katimaus 53, ebenso wie der Maki. Und dann kommt nochmal Dreierpack mit Nudelsieb 68, Chris 21, Ronald 1180 mit dir 52 Punkten. Stefan, wir können nicht ganz mithalten, das war irgendwie ein Auf und Ab mit unseren Tipps. Mal habe ich dich kurzzeitig überholt und am Schluss bist du jetzt doch nach wie vor diesen Einzähler vor mir. Du Platz 49, ich Platz 53, du 40 Punkte, ich deren 39. Ja, es kommen noch weitere und nicht nur ein, zwei Spieler auf uns zu, selbst wenn jetzt die Bundesliga aus Austria und Rapid Sieg der Kampfmannschaft Herren nicht stattfindet, haben wir doch einiges im Petto. Und zwar geht es schon weiter am Donnerstag 20:45 Heart of Midlothian gegen Rapid.
2:2.
Ich habe 1:1. Viertelstunde später in Portugal Braga gegen die Austria.
1:2.
1:2, ich sag 3:1. Dann haben wir am Freitag Liga 2 Liefering gegen die Young Violets.
0:1.
0:1, sagt der Stefan, ich sag 1:1. Dann ebenfalls Freitag 19:30, nächstes Heimspiel für die Austria Frauen, diesmal gegen Salzburg.
2:0.
2:0, dann, ja, so hatte ich auch, ich sag 2:1 dann. Samstag geht's weiter. Kleines Wiener Derby in Liga 2, 15:30, Rapid 2 gegen den FAC.
1:1.
1:2. Und Sonntag dann 11 Uhr die Rapid Wien vorne im ersten Heimspiel der Bundesliga oder ihrer Bundesliga-Geschichte gegen Altach ab 11 Uhr.
0:2.
0:1. Dann 2 sagst du, ich sag 3:1. Hat's jetzt zweimal knapp verpasst, den ersten Sieg zu landen, auch. Jetzt gegen Südburgenland Hartberg war es so der Fall, dass kurz vor Schluss wieder noch der Ausgleich eingefangen wurde nach dem 3:3 bei der Wiener im 2:2. Schauen wir mal, wie es diesmal weiterläuft. Stefan, auf jeden Fall im Tippspiel bleibt es weiterhin spannend und man kann aber trotzdem jederzeit noch mitmachen.
Genau, auf kicktipp.at/nogo einfach registrieren, mitmachen, teilnehmen, kostet nichts außer Nerven und man kann auch jedes Monat etwas gewinnen. Und im nächsten Monat, also im September, wird wieder alles auf Null gestellt. Das heißt, auch wenn jetzt schon einige Runden gespielt sind, hat man noch alle Chancen, da zu gewinnen. Wir bemühen uns, dass wir jedes Monat neue Preise anschaffen und zur Verfügung stellen. Und in diesem Monat hat uns ein super lieber Hörer und teilweise auch guter Bekannter bzw. Freund wieder Preise zur Verfügung gestellt, nämlich wieder Schoki bzw. Kekse aus der Schweiz.
So schaut's aus. Danke an den Chris.
Genau. Also, ja, mitmachen, mitspielen und gewinnen, wenn es nur immer so einfach wäre, gell?
Ja.
Der No-Go-Tipp
der Woche. Jo.
Stefan, akkutechnisch schaut bei mir schon wieder ziemlich mau aus, deswegen sage ich noch, oder sagen wir beide herzlichen Glückwunsch noch an Stefan Mayer zum Geburtstag. Der hat am Sonntag gebührend gefeiert worden mit dem 18 von Rapid, würde ich mal sagen. Und dann haben wir noch einen schönen Rausschmeißer für euch.
Genau.
Der Song zur Folge.
Genau. Ist vorgeschlagen worden über Instagram. Vielen Dank für euren Input, sei es über X, sei es über Facebook, sei es über Instagram oder sonstige Social Media Kanäle von der Rapid Viertelstunde. Bezeichnenderweise von Achtung. Der Interpret habe ich vorher nicht gekannt, und zwar heißt die Nummer Bowie. Und wenn man sich einfach textlich mal ein bisschen reinhört, ich bin noch nicht aufwachen, sondern weiter träumen, da gilt es natürlich. Internationales Geschäft für uns beide gilt natürlich nach dem 18 für Rapid.
Es scheint so, als wäre der Akku leer bei Markus. Aber ihr könnt dieses Lied natürlich hören auf YouTube und auf Spotify auf unserer Playlist. Das war der Song zur Folge.
Der Song zur Folge.
Ja, und jetzt habe ich es auch offiziell von Markus mitbekommen, dass der Akku beim Laptop leer war. Wir hoffen, dass die Akkus bei unserer Austria und bei Rapid voll sind und sie das Europacup-Abenteuer gut überstehen und auch zu einem guten Ende bringen. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine schöne Woche. Markus auch. Er lässt sich entschuldigen, aber es bringt jetzt nichts mehr, da zu warten, weil jetzt haben wir schon so lange die Sendung gemacht. Jetzt bringt es auch nichts mehr, da noch neu einzusteigen. So sind es einfach die Rapidler. Irgendwann ist der Saft aus. Aber na, Spaß natürlich. Ich darf das jetzt nicht ausnutzen. Ich muss seriös bleiben. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche. Bleibt gesund, gehabt euch wohl, und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao, tschüss und Baba.